David.
Hallo Robert.
Na?
Na du?
Wir sind durch den Wind.
Ja.
Draußen ist windig, weißt du?
Ja, deswegen ja? Ja, toll. Ach Mensch, du holst den Zuschauer immer so ab auch auf so.
Ja, ich finde auch. Sofort wissen so. Sie, jetzt wissen sie wieder, wo sie sind.
Genau, wenn jetzt Martin, unser Producer, hinten im Hintergrund aus so reinkommen lässt, dann haben die Leute gleich das Gefühl so,
hier es geht hier durch die Studiowände.
In diesem
Portemonnaie-Cast.
In diesem Podcast wird man durchgeblasen.
Das ist der Titel.
Das könnte
hier,
unser
hier neuer. Werden sie durchgeblasen.
Ja.
Da wissen wir doch gleich am Anfang, woher der Titel kommt.
Aber heute wird man auch durchgeblasen, weil wir wurden im Kino gerade weggeblasen von dem Film, den wir heute geguckt haben.
Ja.
Und dann haben wir letzte Woche noch einen Film geguckt.
Da wird
die Menschheit weggeblasen.
Und das bläst auch über eine Insel alles hinweg.
Guck mal.
Und ich habe noch eine neue Marvel-Serie geguckt. Da wird gar nicht geblasen.
Das ist doch schade.
Ja.
Können wir uns mal fragen, warum?
Aber ich habe gestern Abend noch Videos gesehen. Da.
Nein? Da?
Wurde gut gehört. Da.
Alles klar. Hast du denn auch ein Video dann gesehen mit deinem Liebling Behind?
Ja? Ich habe mitbekommen, dass du was ganz Großes da vollzogen hast.
Was ganz Großes
gesehen, du hast. Man sagt ja immer, never meet your heroes.
Ja.
Aber ich glaube, du hast einen Hero getroffen. Also so ein Hero-Anti-Hero.
Anti-Hero ist, glaube ich, gut.
So,
Anti-Hero ist gut.
Ja, also was ist da los? Um euch mal abzuholen. Also David lief mit mir letztens eines Tages die Straße entlang und ganz überrascht erzählt er, nicht nur hier Screenshots, glaube ich, geschickt, Uwe Boll habe ihm geschrieben. Mhm. Und Uwe Boll hat sinngemäß geschrieben, lieber David, bla bla bla, du bist ganz toll, ich gucke deine Videos.
Na gut, so du bist ungefähr. Ganz toll, hat er nicht geschrieben.
Ja,
aber
ich gucke gerne deine Videos. Auf jeden Fall hat er Respekt bekunden, gesagt, dass David ein regelmäßiger Begleiter in Uwes Alltag sei. Und dass er aber auch wieder mitbekommt, wie sehr Uwe Bolls, also seine Arbeit gebasht wird. Und dass er glaube, es herrsche dort doch ein Redebedarf.
Das hat er vor allen Dingen auf Basis getan eines Videos. Ich habe nämlich die schlechtesten Filme aller Zeiten, Platz 1 bis 10 hochgeladen. Und der erste Platz, also der aller schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, ist sein Film Hanau. Und ich erwähne im selben Aufwisch gleich noch so Postal, Alone in the Dark. Also wirklich sein halbes Filmöhre. Und da muss ich dann schon sagen, als er mir geschrieben hat, dachte ich so, also weiß ich nicht, was halte ich denn? Will er mich so reinbaiten und schlägt mir dann eine rein? Weißt ja, kennst du die Geschichte
noch? Die Boxkampfnummer, der die Kritiker Box, ja, zum Boxkampf herausgefordert.
Früher hat er das noch gemacht, der junge Uwe Boll hätte zum Schlag ausgeholt.
Ja, einfach, oder ist einfach so eine Kopfnuss, bam.
Ist natürlich auch damals eine lustige PR-Nummer. Also Uwe hat schon immer gewusst offenbar, wir sind per Du, hast du jetzt ja schon mitbekommen.
Ja, jetzt Saufkumpan.
Und Uwe ist schon immer so einer gewesen, der das Ganze schon versucht hat, mit Humor zu nehmen. Aber man kennt ihn jetzt nicht so als jemanden, der, glaube ich, in ja wirklich so einen offenen Schlagabtausch mit einem seiner Kritiker tritt. Und ich bin ja schon auch sehr kritisch gewesen.
Warum seid ihr jetzt per Du? Was passiert?
Wir haben ein Interview miteinander geführt. Er hat mich eingeladen zu sich in seinen Podcast. Wenn ihr mal geht auf den Kanal Uwe Boll, der heißt doch so, dann seht ihr da ein Video, das kein Thumbnail hat. Auf Uwes Kanal hat nichts ein Thumbnail, beziehungsweise sind immer nur so generiert aus den Videos.
Du bist mit deiner verschimmelten Kamera das Start.
Beides, nee, es ist 360p. Das ist wirklich leider einfach scheiße.
Warum?
Die Qualität. Uwe hatte mir dann auch geschrieben, er kriegt das irgendwie bei Zoom nicht hin, die Qualität höher zu stellen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, aber da ist er wahrscheinlich genauso eine Technik-Nulpe wie ich. Erklärt vielleicht die ein oder andere Kameraeinstellung bei dem ein oder anderen Film. Aber wir haben dann...
Jetzt geht das jetzt so weiter.
Also man muss schon sagen, so, wir hatten ein interessantes Gespräch, weil ich dachte, was wird das? Was wird das wohl werden? Und dann haben wir erstmal so ein bisschen geschitchattet, haben so darüber geredet, was wir für Filme mögen. Er wollte dann auch wissen, was habe ich von ihm gesehen, weil er der Meinung war oder mir das auch gesagt hat, dass die ersten Filme, das waren ja so diese Videospielverfilmungen. Die hat er jetzt nicht aus Liebe gemacht, sondern weil er was machen wollte und weil er wusste, da liegt ein bisschen Geld. Ja, und dafür geben sie ihm auch Geld. Und dann aber später, dann hat er seine Filme selber geschrieben. Nur hat er da nicht mehr das Geld bekommen, was er am Anfang bekommen hat. Ich glaube, so seine Hochphase war, als er mit Jason Statham hat er den Dungeon Siege-Film Schwerter des Königs gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nein.
Ich glaube, da hat
er. Ich habe das Spiel aber sehr gemocht.
Das hast du gespielt?
Dungeon Siege? Ja? Da konntest du ja eine Gruppe aufbauen und dann noch unter den Charakteren wechseln. Es war da so eine von oben drauf geschaute Action-RPG.
Guck
so.
Mal an, der Gamer gerne. Hier. Ja.
Na, ich hatte, weißt du, das war so nach Diablo 2 Dungeon Siege und dann kam dieses nein, ich habe es letztens wieder rausgesucht. Wie hieß denn das, wo man Runen gesammelt hat und dann immer stärker geworden ist? Zum Beispiel konnte man Vampir werden und hat immer dann auch ein Action-RPG, aber hat dann so Runen gesammelt. Davon gibt es auch 3 Teile oder 4.
Sacred?
Sacred.
Ja?
Sacred, okay. Fand ich auch richtig geil.
Auf jeden Fall, er merkte dann schon, ich bin auch ein Gamer und dann haben wir auch darüber gesprochen, so warum hat er denn diese Filme gemacht und wollte dann von ihm so ein paar Sachen wissen und dann kamen wir tatsächlich auf so Filme wie Postal und Hanau. Und da fand ich interessant, dass das wirklich ein Gespräch dann wurde, wo wir uns zugehört haben. Also ich fand bei ihm so ein paar Standpunkte nicht uninteressant, beziehungsweise er hat mir so ein paar Sachen erklärt und es gab so einen Moment hinten bei Hanau, wo ich meinte, ich finde das halt total uncool, was er da gemacht hat, ne? Dass er A, den Täter so zu Wort kommen lässt, dass er B, so eine Blutnummer daraus macht, das ist ja ein halber Splatterfilm dann. Und da erzählte dann er dann halt so, ne, oft so, dass er hat dann eine Stelle, da wurde er sogar so sehr real, da hat er gemeint, dass er halt jemand ist, der eine schwierige Vergangenheit hatte, schwierige Kindheit, das schreibt er auch in seinem Buch, was ich mir geholt hatte. Und dadurch will er immer provozieren und er erzählt von einer Geschichte, die ist wirklich bei vielen auch im Kopf hängen geblieben, das hat man in den Kommentaren gesehen. Da erzählt er, dass er eigentlich in Rampage 3 war, glaube ich, wollte er, das ist ja so eine Reihe, wo der Hauptcharakter Amok läuft. Und Amoklauf ist ehrlich gesagt ein Thema, was ein bisschen viel in seinen Filmen vorkommt. Man merkt ihm halt diese Wut an, die er da, glaube ich, über seine Charaktere auslebt. Und er wollte in den 3. Film, um Aufsehen zu erregen, weil wir hatten über, Entschuldigung, dass ich so springe, aber wir hatten in dem Moment gerade über Seed gesprochen. Das ist ein Horrorfilm, den er gemacht hat, noch in seiner Anfangsphase. Und Seed ist eigentlich gar nicht schlecht, aber was er da am Anfang macht, der Killer sitzt am Anfang da und guckt Videos von Tieren, die geschlachtet werden. PETA-Videos. Ne, so Sachen aus Schlachthöfen, wie wird mit Tieren umgegangen. Und es ist übelst grausam. Und das musst du dann erstmal als Zuschauer 10 Minuten ertragen. Und dann meinte ich zu ihm, Uwe, warum machst du das eigentlich? Warum kann ich die fiktionalen Werke, die du mir vorlegst, nicht einfach genießen? Und dann sagte er, ja, aber man muss sich doch mit der Welt beschäftigen. Und hatte dann erzählt von eben einer Sache, er wollte in Rampage 3 eine ISIS-Enthauptung reinschneiden, eine echte. 4 Minuten lang, vom Anfang, vom Gespräch bis zum bitteren Ende. Da sind ihm aber alle reingegrätscht. Sein ganzes Team, selbst der Editor, hat sich geweigert, diese Sachen überhaupt anzugucken. Und dann hat er gesagt, naja, dann musste ich da kleinen beigeben, damit dieser Film überhaupt veröffentlicht wird. Und da dachte ich auch so, ah, ne, das merkt man bei ihm halt so viel raus. Ne, dieses, ich will jetzt unbedingt provozieren.
Warte, aber damit tust du ja aber eigentlich der Sache, die du, also du nimmst es ja so als Mantel, da, um den Leuten zu sagen, sie sollen sich damit auseinandersetzen, deswegen baller ich ihnen das mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht.
Ja, ja.
Aber das führt ja nur zu einem Blocken. Also dann, das kann ja nicht wirklich das Vorhaben sein, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du es den Leuten so servierst, kriegt das nur eine Gegenreaktion, die dann oft ist, jetzt erst recht oder die Leute sauer macht, aber eigentlich sich nicht damit auseinandersetzen lässt.
Ja, ich meine, da könnte man noch tiefer gehen.
Ja, da wäre ich mit ihm zu gegebenen Anlass mal wohl drüber reden müssen.
Mach das mal, ja.
Ja, vor allem das auch, also ich frage mich, so älter werden und Selbstreflexion ist ja auch, dass man überlegt, gehe ich das irgendwann mal anders an? Aber so wie du mir das immer berichtest, wiederholt sich das ja auf eine gewisse Art und Weise, diese Art der Gewalt.
Also er, wir hatten 2 Momente, wo er wirklich sagt auf ein Argument von mir, ja stimmt, da hast du recht. Und da dachte ich so, oh, okay, krass, diesen Uwe Boll habe ich noch nie erlebt. Und das merkst du in den Kommentaren, das Ding hat jetzt so über 30.000 Klicks und ungefähr 300 Leute schreiben halt wirklich, oh, das hätte ich nicht kommen sehen und auch freuen sich über die Qualität des Gesprächs. Und das ist ernsthaft auch wirklich eine Sache, die, glaube ich, hätte man nicht erwartet von einem, der immer provozieren will, der dann aber auch Einsicht bei einigen Punkten zeigt. Nicht bei allen, und das muss er auch gar nicht. Wie gesagt, es gab auch Punkte, wo ich besser Einblick hatte. Er hat mir dann zum Beispiel Gedanken zu Hanau erzählt, wo ich dachte, habe ich ihm dann auch gesagt, das wäre so viel besser gewesen, das wäre der bessere Film gewesen, wenn du diese Gedanken irgendwie auf den Film hättest transportieren können. Und ich habe am Ende zu ihm noch gesagt, und das wünsche ich ihm wirklich so, ich würde mir wünschen, dass der nochmal dieses Budget aus dieser Zeit Postal und Dungeon Siege bekommt, aber wirklich mal einen Film macht. Also nicht irgendeine Spiellizenz, weil er weiß, ja, damit macht man jetzt Geld, beziehungsweise dafür kriege ich das Geld. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht gehen, weil er sagt so einen, ich habe ihn gefragt, was brauchst denn du zum Beispiel für ein Postal 2, weil er da eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hatte. Mindestens 6 Millionen, sagt er, 12 eigentlich, für so viel wurde der erste gemacht. Und Dungeon Siege hatte, glaube ich, 20 gekostet. Aber das wäre mal interessant zu wissen, was macht eigentlich Uwe Boll für Kino, wenn er nicht provozieren muss und wenn er auch mal was schreiben kann, was ihm am Herzen liegt wirklich. Und es war interessant, das mal so rauszuhören. Und über diese Themen können wir ja nochmal in der Zukunft sprechen, weil Er hatte mir jetzt schon geschrieben vorhin, er hat schon Datum, wann er hier vorbeikommen würde. Er würde mal im Podcast vorbeikommen, dann kannst du ja auch mal mit ihm so ein bisschen
schnacken. Dann können wir bis dahin Geld sammeln für diesen Film.
Na, vor allen Dingen machen wir mal vielleicht einen Uwe Boll-Marathon. Was hältst du denn davon? Weil du hast nämlich fast...
Ich habe so gut wie gar nichts gesehen.
Gar nicht, ja, ne? Und er meinte so, die zweite Hälfte, da habe ich halt wieder vieles nicht gesehen. Und da sagt er, ja, aber da sind halt die guten Filme von ihm. Siegburg, Darfur, gut, den hatte ich jetzt geguckt. Was hat er noch gesagt? Also so einige Sachen. Assault on Wall Street fand er total toll. Da hat er mir jetzt auch einen Link geschickt. Und damit könnten wir vielleicht bei Deutsche gucken Deutsches anfangen.
Ich könnte, sollte zumindest nicht unvorbereitet in so ein Gespräch gehen. Genau. Also so oder so muss ein bisschen was da nachgeholt werden. Okay, das hat David, also Never Meet Your Anti-Hero.
Doch, miete den ruhig, weil dann kann was Überraschendes bei rauskommen.
Genau, einen Aufhänger nur.
Ah ja.
So. Und damit
herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung und bedanken uns natürlich bei unserem Langzeitpartner Koro. Im Koro Online-Shop findet ihr auch jetzt zur ganz, ganz heißen Jahreszeit. Denn im Juli scheint die Sonne, es ist warm, man geht raus, man geht ins Wasser. Das heißt, dass man gerne auch mal picknickt oder mit Freunden ein Barbecue veranstaltet und grillt. Und da gibt's im Koro Online-Shop sehr viele Sachen. Wenn es mal ein leckerer Aufstrich sein soll oder man sich einen Dip selber macht, findet ihr dort haltbare Lebensmittel in Großpackungen und Fleischalternativen auch oder eben schon und fertige Dips oder einfach mal so geröstete Edamame. Da weiß ich, mein guter David, der snackt gerne mal und greift so rein in eine Nussmischung oder so ein paar Maiskörner oder verschiedenste Nussmixe. Ich liebe ja die Barbecue-Variante. Und das Schöne ist zum Beispiel auch so eine erfrischende Trockenfrucht, die schmilzt dir nicht weg bei der Hitze. Ihr habt also eine riesige Auswahl im Koro Online-Shop, auch für unterwegs, auch für die ganz heißen Tage. Aber schaut einfach rein, überzeugt euch selbst und beim Bestellvorgang könnt ihr noch unseren Code SCHWAFEL5 verwenden. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer und dann spart ihr nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Dankeschön an Koro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Wir haben wieder Sachen mitgebracht, den Auftakt einer Trilogie. Und zugleich der dritte Teil einer
Trilogie. Ja, gucken wir mal,
Trilogie,
ob es der Auftakt wird.
Wie auch immer. Ja, 28 Years Later ist inzwischen gestartet. Haben wir letzte Woche erst gesehen, nachdem wir aufgenommen hatten. Wir haben für euch den vielleicht teuersten Film des Jahres gesehen. F1. Oder einer der teuersten Filme. Ich habe noch in die neue Marvel-Serie Ironheart reingeschaut. Und wir müssen natürlich jetzt zur Jahreshälfte mal so ein bisschen zurückschauen. Wie war es denn filmisch? Wie sieht's denn aus? Wie läuft's denn so? Können Filmmachende, Schaffende noch davon leben? So.
Heute gibt's wieder Mathe.
Mathe bleibt Mathe. Das sagen wir sehr oft zu Hause. Kennst du das?
Woher ist das?
The Incredible 2. Regt sich der Papa auf bei den Unglaublichen, dass sein Sohn, der kann die Matheaufgabe nicht lösen. Und er sitzt abends da und sagt so, die haben einfach Mathe geändert. Die können nicht Mathe ändern. Mathe bleibt Mathe. Das finde ich sehr lustig. So, worüber wollen wir anfangen zu reden?
Die Welt redet ja insgesamt schon ganz viel über 28 Years Later.
Tut sie das?
Ja, ich habe das Gefühl, also der Film ist jetzt nicht besonders gut gestartet.
Deswegen frage ich mich wieder.
Hinter den Erwarten. Naja, aber ich habe das Gefühl, dass alle darüber reden, weil es gibt die einen, die haben ihn noch nicht gesehen, die machen es auch nicht, weil ich finde schon, dass die Kritiken erstaunlich zwiegespalten sind. Erstaunlich. Und ich meine, glaube ich, hättest du uns letzte Woche gefragt, dann wäre unsere Hoffnung, war ja sowieso, wir haben darüber gesprochen, beide haben wir sehr auf den Film gefreut. Ich glaube, wir beide hätten auch schwören können, das wird ein Hit. Und zwar ein vollumfänglicher. Und so sieht er nicht aus. Also bei mir in den Kommentaren kriege ich wieder super viel Shit, weil die Leute sagen, sie können sich auf nichts verlassen, weil wenn ich Dinge scheiße finde, dann können sie wenigstens davon ausgehen, dass sie es mögen werden. Aber wenn ich was gut finde, dann mögen das die meisten dann auch. Aber jetzt ist plötzlich das auch umgedreht, weil ich fand ihn ja super und die meisten aber nicht.
Du fandst ihn super?
Ich fand ihn tatsächlich sehr gut, ja. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Das ist jetzt, ne, da werden jetzt, ja, ja.
Lass mich doch, ich muss es auch, für mich kommt diese Nachricht, du sagst, du fandst ihn super, du fandst ihn klasse, 3,5 Sterne.
Naja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wir werden ja jetzt auch nochmal darüber sprechen, was dann mir letzten Endes gefehlt hat. Aber ja, das ist ein Film, der hat Probleme. Aber ich finde die künstlerische Vision und einfach generell, ich bin bei Danny Boyle, bin ich einfach dabei. Also weil selbst ne, ganz viele Leute, und da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen, das Ende dieses Films spaltet alle. 90% der Leute, die darüber reden, sagen, okay, es ging, aber das Ende, was war das denn? Und selbst da sage ich noch so, nö, das gehört für mich zur Gesamtvision von Danny Boyle, der auch in einem Interview dieser Tage wieder sagte, dass er, da hat er gemeint, dieses Ende, als er das gelesen hat bei Alex Garland, und das führt ja dann auch in den nächsten Film.
The Bone Temple.
Seit Clockwork Orange hat er nicht mehr so eine geniale Geschichte gelesen. Und dann dachte ich so, ist das wirklich so? Aber irgendwie bin ich gespannt, was daraus werden kann.
Ich hatte am Ende so Vibes dass er so sich auf seine Trainspotting-Zeiten besinnt
genau.
hat und noch ein bisschen dachte, oh, Rocketman habe ich auch gerne als Film gemocht. Ja. Und hat das zusammengeworfen und sich gesagt, das ist doch am Ende jetzt.
Aber so war Danny Boyle in den 90ern, ne? Dieser neue, freche, wilde. Und Trainspotting war so ein frecher, wilder Film. Und ich hatte so das Gefühl, bei 28 Years Later kommt das nochmal hoch, ohne dass es erzwungen wirkte.
Okay. Worum geht's erstmal, Leute, für alle, die kurz abgeholt werden müssen? Wir haben jetzt, eigentlich sollte es mal 28 Months Later sein, aber es ist so viel Zeit vergangen, dass er dann jetzt 28 Years Later draus gemacht hat. Großbritannien ist im Grunde auch so ein kleiner Brexit-Abgesang, wollte Danny Boyle gerne drin haben. Das Wut-Virus konnte man vom europäischen Festland verdrängen, aber auf der britischen Insel, da gibt es dort, weswegen die quasi eine internationale Quarantänezone ist. Jemand, der diese Insel betritt, wird sie nicht wieder verlassen. Und das wird auch von internationalen Flotten beobachtet, die da regelmäßig ihre Kreise ziehen, um zu gucken, dass der Virus und die Untoten genau dort bleiben, wo sie sind. Aber da gibt's natürlich noch ein paar Menschen, die dort leben und das auf die unterschiedlichste Art und Weise. So bekommen wir am Anfang nochmal einen Eindruck von dem Virusausbruch und freut euch auf eine sehr skurrile Szene mit den Teletubbies und Kindern. Und dann aber vor allem von einer Inselgemeinschaft, die ungefähr ein paar hundert Meter vor dem Festland lebt und nur durch einen kleinen, schmalen Damm beziehungsweise einen, na, wie sagt man, nicht Damm, sondern ja, doch, was bricht? Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber ist nicht so schlimm. Und immer wenn Ebbe ist, kann man den begehen und ans Festland und wenn Flut ist, eben nicht. Und die leben dort mit wenigen Ressourcen, auf die sie sehr achten trotzdem ihren Alltag, aber es gilt so als Regel, wenn die Kinder 14, 15, 16 sind, dann geht man das erste Mal richtig rauf aufs Festland und tötet seinen ersten Infizierten. Das ist quasi so eine Art Erwachsenwerden-Ritual und genau so sieht das auch Jamie, nur will er das schon mit seinem Sohn Spike machen, als der 12 ist und deswegen ziehen die los. Beide haben aber noch eine Ehefrau bzw. Mutter, die wirkt wie verwirrt, liegt die im Bett. Du weißt gar nicht, was ist denn mit der? Die erkennt manchmal auch ihren Sohn nicht richtig. Mal ist sie ganz klar, mal kann sie sich aber auch gar nicht bewegen, scheint dauerhaft Kopfschmerzen zu haben. Und dann entspinnt sich ein Film, der auf zwei Ebenen sich mit diesem Jungen beschäftigt. Von dem, der aus meiner Sicht gezwungen wird, erwachsen zu sein und seine Erfahrung auf diesem Festland zu machen. Und von dem, der jemand, den er liebt, beschützen will und helfen will und ganz andere Erfahrungen dort macht. Reicht das so grob?
Ja,
ja, ja, ohne zu viel zu verraten. Ist so teilt so, sich der Film zumindest grob in zwei Geschichten, würde ich sagen.
Ich glaube, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und das jetzt hört, dann werdet ihr fragen, wie zahlt denn das auf die große überliegende Geschichte ein? Was haben sich denn Danny Boyle und Alex Garland überlegt, was sie jetzt dieses Mal erzählen wollen? Aber das muss man dazu sagen, die beiden reden seit Jahrzehnten, also seit zwei Jahrzehnten, werden sie immer wieder jetzt gefragt, na, wolltet ihr nicht mal, ne? Die Planungen waren da immer durchaus, wurden die auch in die Öffentlichkeit getragen. Und sowohl Danny Boyle als auch Alex Garland haben immer gesagt, so, ja, wir glauben da jetzt eine Geschichte zu haben, aber wir wollen es nicht machen, bevor wir nicht diese eine Geschichte haben.
Und ich glaube, die Rechteinhaber haben ewig nicht miteinander gesprochen, hatte ich gelesen.
Ja,
Leute, die Rechte an diesen Geschichten, die jahrelang nicht miteinander geredet haben.
Na, war das nicht Fox auch irgendwie? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß nicht, das fällt mir bloß gerade noch dazu.
Auf jeden Fall ist da, ne, denkst du so, na, der Junge geht also aufs Festland mit dem Vater. Was ist da wohl also das tiefergehende Ding? Und am Anfang werden so kleine Sachen, kristallisieren sich heraus. Aaron Taylor Johnson spielt den Vater und du merkst dem Vater an, der hat was Komisches, was Ambivalentes. Einerseits will er den Jungen stark machen, er will ihn auch beschützen, aber dieses Starkmachen zieht sich auch so ein bisschen ins toxisch-männliche. Ne? Generell ist diese Gemeinschaft, das hat so ein bisschen so ein christlich Fundament oder religiös-fundamentalistischen Unterbau. Man sieht immer, da werden Dinge angebetet. Diese Insel hat, ich glaube, die Holy Isle oder so heißt die und dann tragen die
dann
Leute.
Dann schalten wir rein. Nein, okay. Entschuldigung.
Genau, und wenn ihr jetzt zuschlagt, gibt es den neuen Geschmack Zombie.
Weiter.
Schmeckt ein bisschen verrottet. Und die haben so Masken auf und dann denkst du, okay, da wird jetzt also bestimmt in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr mit dem Vater, mit dieser Gesellschaft. Wahrscheinlich kommen die Zombies und greifen die Insel an oder diese Gesellschaft vernichtet sich natürlich von innen. So eine klassische Zombie-Parabel, die auch einen Day of the Dead schon erzählt hat. Aber da wird Alex Garland und Danny Boyle sicherlich schon was eingefallen sein. Und das passiert dann aber nicht. Und das fand ich erstmal super verwirrend, weil Vater und Sohn gehen raus und Vater und Sohn kehren auch wieder heim. Und da dachte ich so, okay, und jetzt? Und du merkst erst in der zweiten Hälfte, wie ich finde, was der Film eigentlich machen möchte. Und was der Film machen möchte, ist, glaube ich, das, was gerade bei vielen zu Problemen führt, die auch ein bisschen darauf warten, dass Danny Boyle und Alex Garland jetzt nochmal das machen, was sie damals gemacht haben. 28 Days Later hat ja das Zombie-Genre
wiederbelebt, würde ich sagen.
Ich würde sagen, ehrlich gesagt, eher das erste Mal dem Massengeschmack zugetan, weil wiederbelebt, es gab ja vorher kein Zombie-Genre, das gab es in den Videotheken. Ne? Das war immer eine Sache, die hat irgendwo ganz unten stattgefunden, immer im Nachtprogramm bei RTL um 0 Uhr.
Also George A. Romero und so, war das alles ganz klein?
Ja, das sind ja.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre größer gewesen.
Nee, also für seine Verhältnisse, für das Indie-Kino war das ein bisschen größer.
Ach, schade, ich hatte aber mal recherchiert, woher das eigentlich kommt, welcher der erste Zombie-Film ist und wie lange der zurück ist.
White Zombie war das, glaube ich.
Ich glaube, es geht sogar noch weiter und führt auf so einen Mann zurück, der irgendwo in Südamerika Menschen Sachen gegeben hat, auch so einen Schamanen oder so, und die fingen an, sich ganz komisch zu benehmen.
Ja, ja, es hatte auf jeden Fall was mit dem Voodoo-Mythos zu tun. Es sind so Voodoo-Kreaturen gewesen, hirnlose Kreaturen, die verflucht wurden. Und daraus hat sich das dann so langsam gebildet. Und ich glaube, der moderne Zombie wurde von George A. Romero's Night of the Living Dead geschaffen. Und dann hat seine Trilogie das quasi verfestigt, auch das Bild davon. Und dann kamen halt die italienischen Ableger und Fulci hat das dann weitergeführt. Und dann irgendwann in den 90ern, ich hatte mal geschaut, was war denn eigentlich so an Filmen, an größeren Filmen vor 28 Days? Ja, da war die Return of the Living Dead-Reihe noch das allergrößte und da klingelt es bei den allerwenigsten. Das heißt, es ist super Nische gewesen. Aber dass du ins Kino gehst mit deiner Familie und guckst dann für mehrere Millionen, weil das darf man nicht vergessen, du hattest eine 28, dann hattest du Dawn of the Dead von Zack Snyder, der groß produziert wurde, dann kam dann Shaun of the Dead und später hast du einen für zig Millionen produzierten Zombie-Film mit World War Z gehabt. Das war so sehr am Massenmarkt 200 angekommen.
200 Millionen, glaube ich.
Genau, Brad Pitt. Auch weil so TV-Serien. Ne?
Auch ein Robert Rodriguez mit Planet Terror zum Beispiel.
Genau. Ne? Ja. Und so TV-Serien wie The Walking Dead haben sich dann plötzlich aus dem Schatten herausgetraut.
Mit all den Spin-Offs, ne? Beyond the,
genau,
the Fear
of
the
Zombie
Walking
war
Dead.
Plötzlich massentauglich. Und das ist Danny Boyles 28 Days Later zu verdanken. Und ich glaube, gar nicht so viele Leute sitzen da wie ich und denken, oh, machen sie das nochmal? Ich habe damit jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber dieses negative Feedback, das begründet sich für mich darauf, dass der Film auf einmal dir eine Coming-of-Age-Geschichte andrehen möchte und dann auch noch über Vergänglichkeit und Sterben und Verlust erzählt und das auf sehr einfühlsame Art und Weise, diese Bilder erzeugt am Ende, ne, wo, glaube ich, einem sogar ein Tränchen laufen kann. Und das vermutest du, glaube ich, einfach nicht, wenn du mit deinen Kumpels mit einem Bier in so einen Zombie-Film reingehst.
Ja, also vor allem die Trailer waren ja auch nicht bloß wahnsinnig erfolgreich, sind die jetzt sogar vor kurzem ausgezeichnet worden als beste Trailer des Jahres. Und du hast dieses Musikstück oder dieses Gedicht Boots mit dieser Untermalung der Musik, das schon in den Trailern so wuchtig und so nihilistisch und auch so bedrückend und erdrückend war. Und es findet sich auch hier im Film wieder. Aber dann macht er eben in dieser zweiten Hälfte, die ich extrem stark finde, was ganz anderes auf. Und das steht und fällt, also der Film ändert sehr seine Tonalität ab dem Punkt, in dem Ralph Fiennes auftritt in diesem Film und den Mann spielt. Ich hatte hier von dem Podcast vor 3 Monaten schon mal aus Versehen die Storyline genau so erzählt, wie sie war, weil das geleakt war. Und ja, ich hatte damals gesagt, ich werde es jetzt nicht wiederholen für alle dies, aber ich hatte damals in 2 Sätzen zumindest gesagt, warum Leute aufbrechen, um wen vielleicht zu suchen, um was zu bekommen. Und genauso hat es im Film auch dargestellt. Und dann entsteht halt über das Thema Tod, und da haben wir nämlich erst vor 2, 3 Folgen darüber geredet, dass mich der Tod so interessiert und wie sehr er tabuisiert wird, eine so schöne Perspektive über, wie man das auch würdig erleben kann und vielleicht auch wählen kann und was für Verbindungen man damit eingeht und schafft und wie viel Mut das auch braucht. Ich finde ihn ganz toll und traurig in dem Moment und kann mich überhaupt nicht erinnern, dass jemand schon mal jemandem dem Tod auf diese Art und Weise auch ein Podest gegeben hat. Sowohl inhaltlich als auch optisch. Und das mochte ich sehr. Aber ja, klar, für alle, die 28 Days und 28 Weeks Later gesehen haben und sagen, jetzt bekommen sie diesen Film oder sie wissen, was sie bekommen, da kann ich mir vorstellen, drehen die genau bei dem, was ich liebe, ab und sagen, da bin ich komplett raus. Und die fühlen sich noch in der ersten Stunde abgeholt, die aber im Grunde nicht viel Neues erzeugt.
Die mochtest du nicht so sehr, ne?
Nee, Danny Boy spielt ja mit seinen vielen iPhones rum. Ne? Da baut er zwar wahrscheinlich 6-stelliges Rig vom Preis ringsherum. Und es gibt so ein paar schöne Shots, wo wirklich mit Pfeilen auf Hals oder Kopf oder Schädelhöhlen geschossen wird und ganz schnell umgeschnitten wird zwischen 2 oder 3 iPhone-Einstellungen, sodass das wirklich so hintereinander mit dem passenden Geräusch du die Geschwindigkeit des Pfeils spürst, weil du den Flug und den Einschlag gefühlst, ein Frame hintereinander bekommst und dadurch wirkt das sehr echt. Und ich fragte mich, warum hat man das eigentlich noch nicht so oft gesehen? Weil das ist nicht teuer und das hat echt eine Wirkung auf der Leinwand. Aber dann verkünstelt er sich am Anfang und schneidet auch so komisches, ich weiß gar nicht, was das für Material war, von marschierenden Leuten mit Mittelalterkostümen zwischen. Da habe ich immer wieder versucht zu überlegen, was will er mir erzählen? Und ich bin nicht darauf gekommen.
Ich dachte, es ging um so, er will so diese Militarisierung der Gesellschaft, ne? Irgendwie, dass das immer schon Thema war, dass wir eine Rasse sind, ne, Menschen sind einfach, die bringen sich auch, sind dazu verdammt, oder eine Spezies, wir sind dazu verdammt, uns gegenseitig auszulöschen, weil wir von Anfang an auf Krieg spielen. Und ich dachte, das wird dann irgendwo in diese Richtung gehen. Auch nicht der allerneueste Gedanke in Verbindung mit Postapokalypse, aber hey, nehme ich gerne trotzdem an.
Aber warum dann so komisches Material, was so ein bisschen, das sah ja fast aus wie verkleidet, das wirkte nicht irgendwie. Fandest du das irgendwie hochwertig? Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ich würde irgendwelche Mittelaltersequenzen reinschneiden oder meinetwegen Krieg mit Waffen, Kanonen und Panzern, oder hätte ich auch verstanden. Aber das wirkte irgendwie so amateurhaft, was da so reingeschnitten wurde an Material.
Na, was es macht, ist auf jeden Fall, dass es dich kurz zumindest wach macht oder dass es so sagt so, hui, hier, ne, schau dir das mal an. Und du denkst so, hä, was war das denn jetzt? Also ich habe auch da gesessen und dachte, was will er denn jetzt? Und das ist aber dieses leicht Provokative dieses Kinos dieser Zeit.
Ich fand das leicht langweilig. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, dieser Film startet mit einer zweiminütigen Sequenz, die erstmal alle Register zieht. Also die einem.
Die fand ich langweilig, Robert, weil das ist krass. Im Grunde, weil da dachte ich so, das habe ich in Dawn of the Dead von Zack Snyder aber besser gesehen.
Ja, aber sie gibt so den Ton vor, auf den man sich vielleicht einstellt, und dann kommt dieser Ton nie wieder so stark durch.
Ja.
Finde ich. Das hat mich so, also es geht um Kinder und Teletubbies und eine Sequenz, die wir schon im Trailer sehen in der Kirche, und dachte ich so, okay, das ist mal ein Einstieg, und irgendwie passte das dann aber auch wieder nicht zum dem, was danach folgte. Also ganz, ganz schwierig für mich, mit diesem Film umzugehen. Ich fand Teile brillant, also alles, was ich da über Ralph Fiennes, ich saß im Kino und ich war richtig ergriffen. Auch, weil ich das A, ich hab's nicht erwartet, und B, weil ich bin ja manchmal da auch genau an der richtigen Stelle so ein bisschen am Wasser gebaut und leicht zu kriegen, und dann auch noch Ralph Fiennes, der ist ja auch einfach so ein Typ, der guckt einfach nur. Mhm. Er sagt einen Satz, er sagt ein Wort und dann guckt er und er hat das so Gewicht. Ja, wenn der neben dir steht und ein so Wort über den Tod sagt oder einfach sagen wird, David, lass mal gehen. Und dann sagt er nichts mehr. Das hat bei dem so ein, das hat so einen Sog. Das fand ich total faszinierend.
Ja. Ja, das sehe ich, ähnlich. Ja. Also. Ich fand, also, ne, weil du hattest gerade zweite Hälfte gesagt. Eigentlich ist es nicht mal die zweite Hälfte.
Eine halbe Stunde in der
zweiten Hälfte. Es ist wirklich, es ist sehr wenig Zeit, die er hat. Und es gibt dann einen Shot, erinnerst du dich vielleicht, ich musste kurz lachen neben dir. Erinnerst du dich? In einem Moment, der für dich, glaube ich, sehr emotional war.
Wahrscheinlich. Sagen wir mal so, wenn man zur Sonne schaut.
Ja.
Okay.
Weil das war
zu viel.
Das war zu viel.
Ich wusste genau, in dem Moment, wo du gelacht hast, war ich, und das genau ist die Grenze, die zwischen dir und mir verläuft, hat man richtig gespürt.
Und ich glaube, das geht vielen so. Und das ist ein Film, der will dich ein bisschen an der Backe packen. Und ich glaube, das muss man auch sagen, das Publikum ist das nicht mehr gewöhnt. Das merke ich. Die Leute fühlen sich davon ein bisschen, die sind echauffiert, dass das ihnen angeboten wird. So ein Blockbuster-Film, die normalerweise alle ohne Ecken und Kanten kommen. Plötzlich ist da einer, der will was von dir. Und du sitzt da und denkst so, hä, Moment mal, ich bin es gewohnt, dass mir wie bei Netflix alles dreimal erklärt wird. Jetzt muss ich mir hier Fragen stellen, was soll denn die Scheiße? Ne? Und da kommt jemand mit so einer klaren künstlerischen Vision, und diese ist vielleicht auch ein bisschen darauf ausgelegt, dich abzufacken oder so, weil vielleicht auch sich erst, und das muss man auch nochmal dazu sagen, der Film wirkt so ein bisschen, und wenn ich sage bisschen, meine ich vielleicht sogar viel, wie so ein Trailer für das, was da noch kommt. Weil ich kann mir vorstellen, dass ein paar lose Fäden, nicht nur das Ende, sondern auch davor, wie wir gesagt haben, mit dem Vater. Aaron Taylor Johnson hat schon in einem Interview erzählt, dass er schon auch noch einen zweiten Film abgedreht hat. Das heißt, seine Rolle wird wahrscheinlich noch vertieft. Die der Gesellschaft wird vielleicht noch vertieft. Also dieser Inselgesellschaft, die da ist. Und ja, dadurch wirkt das fragmentiert und unfertig in diesem ersten
David
Teil.
David war an der lustigsten Stelle leider auf Toilette, muss man auch sagen.
Was war da?
Da ist ein Soldat, zeigt ein Foto seiner Freundin, und jemand, der noch nie jemanden mit, sag ich mal, plastischer Chirurgie gesehen hat, ist erst verwundert und sagt dann, ah, das kenne ich, bei jemandem, der eine allergische Reaktion hat. Hat er halt sehr gelacht, weil es einfach in dieser Tristesse auf einmal so aufhellte. Also auch so die Stimmung ändert sich in 28 Days Later immer mal wieder. Ich glaube, den muss man auch mal betrachten, wenn dann die nächsten Filme, sofern sie kommen sind, und dann auch nochmal rückblickend schauen, was der für einen Platz einnimmt in dieser Reihe. Das ist ein sehenswerter Film, aber ist auch ein Opfer seiner Erwartungen, ein Stück weit.
Aber daran ist der Film nicht schuld. Also ich finde auch, der hat mit den Trailern...
Der Trailer war zu gut. Und der Trailer hat nicht erwarten lassen, dass es diese Sentimentalität gibt. Also der Trailer geht schon vorbei an dem, auch das, warum muss da auch ein Zombie auftauchen, der wie Cillian Murphy aussieht, der aus dem Feld so aufersteht?
Aber das
da erwartet man einen Bogen.
Ja, aber das ist eine Sache, die hatte ich in meiner Kritik auf YouTube schon angesprochen. Da sind wir so ein bisschen auch verseucht, auch wieder als Publikum, weil wir sind das so gewohnt, dass Fortsetzungen, gerade diese Legacy-Fortsetzungen, dass da mindestens eine Person auftaucht, die schon mal im ersten Teil zu sehen war.
Das sieht doch so aus. Gene hat mit AI das aufgearbeitet, das Bild, und da kommt Cillian Murphy super schnell einfach bei raus. Also warum musst du diesen Pfad legen? Also du schaffst die Erwartung, sitzt doch da im Trailer, du drehst das, du erstellst was auch immer, sagst dir, lass sie noch ein bisschen anders aussehen. Aber drauf geschissen. So, es ist ein guter Film, aber nicht der Film, den ich gehofft habe zu kriegen.
Ja, das klingt bei dir so ein bisschen wie bei Alien Romulus und Mia letztes Jahr. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht das bekommen, was ich mir vielleicht erhofft hätte, aber ich habe was anderes bekommen und ich habe was so, ja, was Originelles, was Originales bekommen von einem Regisseur, bei dem man auch sagen muss, wer bei Danny Boyle wirklich überrascht ist, dass der auch mal sowas macht und vielleicht nicht den normalen Faden folgt, der hat sich mit dem nicht auseinandergesetzt. Nun muss man sagen, der hat zuletzt dann halt auch so Sachen gemacht, so dieses Yesterday war ja nun nicht wirklich ein Film, der noch sich weit rausgetraut hat.
Steve Jobs haben wir beide gemocht sehr, ne?
Steve Jobs habe ich geliebt.
Ich bin ja auch Beach-Fan, der ist ja, kommt ja eigentlich bei vielen gar nicht so gut weg, ja, aber ich mag.
Aber ich mag zum Beispiel auch den zweiten Trainspotting, der auch immer noch echt viel kann. Und ich finde, der hat nie so wirklich verloren von seiner Schöpfungskraft und deswegen denke ich mir nur, ja, passt ins Bild. Und das ist vielleicht das Publikum, wie gesagt, da muss sich das Publikum auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ob es das vielleicht
noch kann,
solche Filme zu gucken.
Ich bin also schuld, David, ja. Ich bin also schuld.
Würde ich sagen.
Wir haben gerade einen schnellen Film geguckt. Also gar nicht so schnell, weil erstens, die Presseverführung hatte technische Probleme. Wir mussten 25 Minuten warten, ehe er wirklich losging.
Ja.
Und dann geht er 2,5 Stunden. Wir haben F1 gesehen. Wolltest du noch was sagen? Ich bin jetzt einfach eiskalt in den nächsten Film gegangen, aber ich dachte, es passt.
Das passt,
Wir haben F1 geschaut, The Movie im Original. Hier ist mal anders. Bei uns heißt der F1 und im Original heißt der F1 The Movie. Weil wir immer sagen, oh, diese deutschen Zusätze sind so unnötig. Nein, hier sind wir kürzer.
Weißt du warum?
Nee.
Nee. Okay.
Ihr habt vielleicht über die Trailer und so schon viel mitbekommen. Der neue Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der spielt Sonny Hayes. Er spielt einen Rennfahrer, der mal Formel 1 gefahren ist und der seitdem aber sich mit verschiedensten Rennen so über Wasser hält. Er lebt in seinem Van und er liebt es, in dem Lenkrad zu sitzen. Und gerade steigen wir mit dem Film ein, als er beim Daytona 24-Stunden-Rennen mitmacht. Und dann wird er von einem alten Weggefährten kontaktiert, der sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier ein Formel 1-Team und das ist kurz vorm Abkacken und ich brauche irgendwie einen Schub. Ich habe noch einen Rookie, also einen Fahrer, der unerfahren ist, einen schlechten anderen Fahrer. Ich habe eigentlich einen Platz frei. Wie wär's denn? Traust du dich? Willst du? Bist du dabei? Und natürlich entsteht dann diese Geschichte von einem abgehalfterten ehemaligen Rennfahrer, der in der Formel 1 wieder antritt. Viel Furore hat der Film in der Produktion gemacht, weil er sehr viel bei Original-Grand Prix-Schauplätzen der Formel 1 gedreht worden ist. Und das sieht man dann auch im Film. Sehr viel sogar. Und ich glaube, unabhängig davon, wie man den Film findet, wenn man den Film sieht, gibt es für alle, die die Formel 1 mögen, sehr viel zu sehen. Auch Bilder, die kannst du sonst gar nicht drehen. Also ich glaube, du bist kein Formel 1-Gucker, ne?
Nein.
Bei mir muss man sagen, ich habe früher als Kind ganz viel, zu Zeiten von Schumacher, sehr viel geguckt, von Vettel noch ein bisschen. So danach echt ziemlich wenig. Jetzt so Zeiten von Verstappen und Sainz und auch die ganze Zeit mit Hamilton, Lewis Hamilton und seitdem, weiß ich nicht, früher waren Boxenstopps mal 15 Sekunden, dann waren sie 7, 8 Sekunden. Heute stehen die Autos da keine 3 Sekunden mehr. Ist alles so durchtechnisiert. Man muss einfach sagen, ingenieursmäßig ist das die absolute Spitzenklasse, was du auf der Welt mit Verbrennungsmotoren machen kannst. Ja, selbst so ein Formel-1-Lenkrad, was denken, was es kostet? Nur das Lenkrad.
26 Euro.
150.000 Euro. Ungefähr. Und Gina hat in unserem gemeinsamen Kalender steht jeder Grand Prix drin, weil sie das guckt. Denn sie kann Training, Qualifying, aber vor allem das Rennen. Da steht sie auch gerne morgens um 6 oder 7 auf. Wir waren bei der Formel E. Es hat super Bock gemacht. Hätte ich nicht gedacht, ey, wenn du da bist, wie die Dinger vorbeigerast kommen, wie laut die sind. Es ist total die geile Stimmung. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich würde sagen, Ginas Lieblings-Kindheitserinnerung ist, wie sie mit ihrem Papa in Ungarn beim Großen Preis war. Und dort Michael Schumacher Weltmeister geworden ist. Jetzt weiß ich nicht mehr, sie sagt mir jedes Mal, ich glaube zum 3. Mal oder 4. Mal, oder sagt immer sehr, wie vielen Meistertitel sie da gewonnen hat. Also, was ich damit sagen will, es gibt bei uns zu Hause eine relativ überbordende Formel-1-Begeisterung.
Ist die denn auf dich übergeschwappt? Weil das ist ja die große Frage. Ich kann vielleicht bei mir schon mal direkt sagen, als jemand, der bei Formel 1 da sitzt und denkt, so, das ist nach, von den großen Sportarten, die wirklich weltweit bekannt sind, ist das nach American Football die zweitlangweiligste Nummer. Weil dauerhaft im Kreis zu fahren, wo ich auch immer das Gefühl habe, so, boah, das ist ja super öde.
Aber bei, was macht es dann bei Tennis, so dauerhaft sich einen Ball hinterher zu schießen?
Das ist so, zwei Männer oder Frauen stehen sich gegenüber und das hat was von Taktik. Es ist immer wieder interessant zu sehen, was da zum Teil für Ballwechsel entstehen können. Man sieht auch so ein bisschen, wie passen sich die Kontrahenten in dem jeweiligen Moment an. Und da habe ich so das Gefühl, aus der Vogelperspektive zuzugucken auf einfach hochgradig durchtechnisierte Sachen. Autos finde ich ja hochöde. Also es ist ja wirklich, könnte mir nicht egaler sein. Und das ist dann halt so, ne, du kriegst von den Fahrern nichts mit, noch am ehesten auf den Podesten. Aber die wirken immer wie, weiß ich nicht, die wirken so unterkühlt, immer. Also ich glaube, Michael Schumacher war der Letzte, den man noch ein bisschen angesehen hat, dass er ein Mensch ist. Alles andere sind
Vettel
so.
Vettel ist auch so oft ausgerastet.
Ja?
Ja, wenn da irgendwo jemand reingefahren ist. Oder Mika Häkkinen
kenne ich noch, der das getan hat.
Einige sind da, also wirklich, aber.
Aber jetzt in dem Film zum Beispiel laufen ja auch immer wieder welche durch, die ich alle nicht kannte.
Ganz viele, der hat die neue Renngesichter.
Ich kannte Lewis Hamilton, der den auch mitproduziert hat, der dann am Ende auch erstaunlich viel genannt wird. Auch mit seinen Dingen, die erreicht wird, wird er da viel genannt.
Was halt bei Formel-1-Fahrern ist, ich glaube, die meisten unterschätzen, was für eine Hochleistungssportart das ist, wenn man denkt, man sitzt da und dreht am Lenkrad. Aber die verlieren ja mehrere Liter Wasser bei so einem Rennen. Die haben Zugkräfte im Nacken. Was die aushalten müssen, ähnelt dem, was auch Kampfpiloten in den Flugmanövern an G-Kräften aushalten müssen.
Das ist wie
die,
auf so eine Rakete geschnallt
die
zu sein,
müssen
ne?
eine mit unglaublicher Reaktionszeit. Hast du das mal gesehen, wie schnell die, wenn die Signale bekommen, reagieren? Das ist der Wahnsinn. Die reagieren, das können wir normalerweise nicht. Die haben eine Reaktionszeit, die ist um so viel, ein Vielfaches verkürzt im Vergleich zu uns. Dann ist es auch spannend, du kannst jedem dieser Fahrer Kopfhörer aufsetzen und die machen einfach nur die Augen zu und die hören das Schalten und das Bremsen und die sagen dir sofort, in welcher Kurve, auf welcher Strecke sie sind. Weil sie hören das Motorengeräusch und sie hören das alles so genau raus. Und ich glaube, unter dieser kalten oder manchmal kühlwirkenden Schale steckt so viel auf der einen Seite Leidenschaft und dann oft Millionärs- oder Milliardärskinder gefühlt, die ja schon als Kinder rein sind in diese, na, wie heißen diese kleinen Rennen, ins Kart-Racing und dann durch die unterschiedlichen Formelserien bis hoch zur Formel 1 kommen. Ist ja eigentlich ein Sport für sehr reiche und wohlhabende Leute. Findest da ja keinen, der nicht eigentlich im Grunde schon auch ein gesichertes Leben ohne dem gehabt hätte. Und ich glaube, und darüber würde ich das kurz reden. Je nachdem, wie sehr du dazu ein Interesse hast oder nicht, wird dieser Film sich auch nochmal sehr steigern in der Wahrnehmung. Denn er findet zur Hälfte oder knappen Hälfte auf der Strecke statt und die andere Hälfte ist es so zunächst erstmal, wie ich finde, unterhaltsamer, als ich gedacht hätte und ein lustigerer, aufgezogener Hahnenkampf und dann irgendwann wird es sehr dramatisch und auch überdramatisch, also so ein bisschen zu. Also da reißt sich dann keiner mehr zusammen. Und eigentlich hat er seinen emotionalen Höhepunkt mittendrin. Mittendrin gibt es eine Situation, weißt du, welche ich meine?
Er hat ja zwei solche Momente. Ich dachte dann so, warum braucht es jetzt zwei? Aber das gehört zu den vielen Entscheidungen, die ich hinterfragt habe. Aber meinst du den? Ja, es ist.
Es wird heiß.
Aber der Witz ist, eigentlich ist es zweimal derselbe.
Ja, aber den ersteren finde ich so insofern dramatischer, als dass es so eine Situation mal gab. Es gibt eine Szene, die
zeigt. War das nicht Gran Turismo, dem Film? War
nee, das ist auch wirklich passiert. Ja, ja. Bei Gran Turismo hebt ein Auto ab und tötet mehrere Zuschauer an der Strecke. Es gibt aber eine Situation, das zeigt mir Gina auch einmal im Jahr, und sie kann das nicht gucken, ohne Tränen in den Augen zu haben. Hochdramatisch. Genau sowas, wo du denkst, das kann keiner überleben.
Nicht.
Das kann keiner überleben. Das kann keiner überleben, nie im Leben. Und dann kommt das große Wunder. Und du siehst das alles in dieser Aufnahme. Und also das ist bei F1 so ein Ding, da kommt richtig viel zusammen. Willst du was zuerst darüber sagen oder soll ich weiterreden?
Naja, für mich war das große Problem, dass ich in diesen Szenen, die nicht auf der Bahn verliefen, immer wieder dachte, es ist jetzt eine große, große Aneinanderreihung von, ich glaube, jeder einzelnen Produktmarke, die auf diesem Planeten je existiert hat. Ich war mir nicht sicher, ob ich als erstes eine Rolex kaufen möchte oder ein neues Auto oder ob ich mein nächstes Reiseziel in Abu Dhabi setzen möchte.
Wir können mal zusammenkriegen. Rolex, da dann die, die Speedmaster-Uhr oder Daytona.
Ne, dann VW, Mercedes, alle Automarken.
Nee, also Mercedes sowieso und AMG, ja auf jedem Anzug. Dann Shark Ninja, in jeder Einstellung deren Haushaltsgeräte, exakt. Auf dem Helm überall Shark Ninja. Durch die Originalschauplätze DHL und auch Aramco, also Öl und alles, was dazugehört. MSC, war ganz oft Tommy Hilfiger bei den Pressekonferenzen.
Genau.
Und so geht das weiter und weiter. Ja. Also es ist wie so ein Formel-1-Auto mit Werbung bepackt ist.
Es ist für die Formel 1 selber der teuerste Werbeclip, der je für irgendeine Sportart gemacht wurde. Lewis Hamilton, der eben Produzent ist, wird einmal durchgefeiert und Abu Dhabi wird ganz besonders durchgefeiert. Hat auch für mich ein bisschen einen Geschmäckle. Ich habe jetzt gerade auch mit der freundlichen Pressefrau darüber gesprochen. Da meinte ich so, und sie so, naja, aber es ist aber eine der Grand Prix-Strecken. Ich so, ja.
Es ist sogar die letzte, deswegen ist es ja so.
Ist es immer die letzte?
Na, ich denke...
Wechseln die nicht durch? Weil das ist aus meiner Zeit, würde ich meinen, war das noch so, dass die nicht jedes Jahr in derselben Reihenfolge kamen. Aber also ich bin jetzt wirklich die Supernulpe.
Also auf jeden Fall wird es dann in der Saison, wo sie gedreht haben, die letzte gewesen sein.
Ja, die Vermutung liegt nahe, dass da wieder Saudi-Geld mit drin steckt in dem Film.
Also dieses Jahr ist Abu Dhabi im Dezember wieder die letzte Strecke. Ich gucke jetzt einfach mal.
Welches ist es ja immer so?
Dann so 2024 war es auch die letzte Strecke. Jetzt gucke ich nochmal 2023 war es auch die letzte Strecke.
Ja, dann ist es vielleicht generell ja, einfach
lass
so.
Lass mal da gleich mal reingehen.
Aber ja, es wirkt dann trotzdem alles in der Kombination, kann man sich diese Frage dann stellen. So, jetzt ist es nicht so schlimm, weil es ist nun mal ein Film, da geht es um eine Sportart, wo viel Product Placement einfach generell passiert. Aber dann ist die Story halt wirklich eine Ansammlung von Klischees. Und das kann dieser Rennfahrerfilm einfach nicht von sich abschütteln. Du hast letztes Jahr war Gran Turismo oder vorletztes Jahr, ich bringe das immer durcheinander.
Vor zwei Jahren.
Der hatte sehr ähnliche Anleihen und dann im Grunde jeder andere Rennfahrerfilm.
Aber jeder spielt hier besser als in Gran Turismo.
Das ist richtig, aber die Dialoge sind häufig auch nicht so viel besser, muss ich sagen. Also ich habe dann immer wieder gedacht so, oh Mann, es ist ja gar nicht so, dass ich mit Rennfahren oder Rennfahrern oder diesen Geschichten nichts anfangen könnte, weil mir fallen sofort zwei Filme ein, die ich fantastisch finde.
Rush und Le Mans.
Exakt. Exakt diese beiden Filme. Diese fallen mir ein, weil sie die menschliche Komponente so schön in den Vordergrund rücken. Also Rush nochmal sogar ein bisschen mehr als Le Mans, aber Le Mans eigentlich auch. Ne, mit zwei Top-Schauspielern, wo es gar nicht so sehr um das, es geht bei Le Mans gar nicht so sehr um dieses Rennen und ob sie das gewinnen, sondern es geht um diesen Prozess. Auch diese Freundschaft ist dann ein großes Thema. Es geht dann darum, ein Auto zu bauen, das einzufahren. Es geht darum, den Besitzer des Rennstalls auch so ein bisschen zu überreden und zu seinem Glück regelrecht zu zwingen und dann schaffen die etwas, das so noch keiner geschafft hat. Hier geht es ganz lange um, wusste ich gar nicht so richtig, weil sich der Film nicht so richtig einigen kann. Ist jetzt Brad Pitt die Hauptfigur oder ist es der andere Typ, dessen Namen ich nicht so richtig, Damson Idris heißt er, glaube ich, der Sohn von Idris Elba? Nee,
der würde den Elba mit Nachnamen. Damson Idris heißt er aber.
Damson Idris, ist der Rennfahrer? Wusste ich nämlich nicht. Aber egal. Auf jeden Fall, diese beiden wurden ja auch immer im Trailer und auf dem Postern wird mit denen geworben. Und dann dachte ich so, okay, wenn der Film sich schon nicht entscheiden kann, dann mach eine Buddy-Story draus. Oder mach eine Wir-sind-verfeindet-Nummer draus. Aber auch das macht der Film nicht so wirklich. Weil er dann ja auch noch gleichzeitig sehr springt. Was man dem Film vielleicht noch zugutehalten kann, dass es jetzt nicht diese klassische Underdog-Geschichte ist, wo sich ein Rennstall von ganz unten nach oben durcharbeitet. Weil so die Stationen dazwischen, da merkst du schon, jeder Einzelne wird da auch mit seiner eigenen Hybris so ein bisschen konfrontiert. Einen Brad Pitt, der ein bisschen zu arrogant ist, der andere Fahrer, der ein bisschen zu arrogant ist, aber es wird auch noch eine Liebesgeschichte reingepackt. Dann kommt irgendwann gegen Ende dann noch so ein reicher Typ mit dazu, der auch nochmal so ein Spannungselement mit reinbringen muss, was aber auch eher quatschig ist und du denkst so, also auf erzählerischer Ebene passiert da nichts und nichts davon hält dich so fest wie ein Le Mans oder ein Rush.
Ja, auf erzählerischer Ebene habe ich immer wieder so ein bisschen an Rocky und Top Gun denken müssen. Weil das auch alles so die
auch Top Gun.
Auch die Liebesgeschichte, die unmögliche Aufgabe, die überhöhten Männerbilder.
Ja, das auf jeden Fall. Die Männerbilder sind krass.
Die überhöhten Männerbilder.
Es gibt eine Szene ganz kurz, da sollen die beiden ein Problem miteinander lösen. Und ich dachte, oh, werden die jetzt an den Tisch miteinander gebeten, um zu reden? Nein, da wird die nächste Situation, wo man sich eigentlich gegenseitig wieder bespielen oder besiegen muss, ausgepackt. In dieser Welt wird alles nur mit Männlichkeit gelöst.
Und dann so dieser melancholische Außenseiter wie in Rocky. So. Deswegen musste ich immer an diese beiden Filme denken, die für sich genommen einen Platz in ihrer Filmgeschichte haben, aber eigentlich nicht für die Qualität der Dialoge oder der Schreibe, sondern irgendwie, weil die das ihre eigene Welle erfolgreich zu ihrer Zeit geritten haben. Sagen wir es mal so. Und da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert. Aber am Anfang ist es wirklich lustig aufgezogen. Und auch die Formel 1 wird ein bisschen hops genommen, indem man die Regeln so ein bisschen aushebelt auf eine Art und Weise, wie das eigentlich gar nicht getan würde. Normalerweise, das fand ich noch okay, weil es unterhaltsam war. Aber es kommt dann so nach 80 Minuten fast eine ganze Stunde, wo es so unnötig dramatisch ist. Wo dann irgendwie so dieses, ach, eigentlich sind wir ein Team, eigentlich sind wir Konkurrenten. Es findet viel zu viel abseits der Strecke statt. Weil wenn F1 auf die Strecke geht, finde ich es teilweise richtig gut. Du siehst zwar, insofern Brad Pitt wirklich im Cockpit sitzt, der fährt nicht 320, weil wenn du mal so eine Kamera nur hinstellst und schon allein nur bei NASCAR-Races, wo die mit 280 oder so durchballern, dann wirkt es gegenüber einem festen Betrachtungspunkt wie der Kamera noch viel schneller. Aber wie sie die Kameras da überall montieren und wie Sachen aneinander vorbeiziehen, wenn ein Auto in der Mitte ist und zwei machen dann wie so ein Tor auf dieser Strecke, wie Sachen ineinander krachen, wie eng das da ist. Du siehst, dass einfach ganz viel wirklich während freiem Training vielleicht mitgedreht worden ist. Du siehst halt ganz oft Shots, am Anfang dachte ich kurz so, ah okay, das drehen sie beim Grand Prix und jetzt haben sie nur die beiden da, aber jedes Mal, wenn die Kamera ein bisschen aufzieht, siehst du im Anschnitt hinten doch noch 3, 4 Autos fahren und so. Also das Bild ist voll. Und obwohl das alles auf diesen Strecken richtig teuer ist, und du bist in Silverstone, du bist in Monza, du bist in Budapest, du bist in Abu Dhabi, also die gehen auch international, echt, sie sind in Mexiko, New Mexico. Die gehen also auch an diese ganzen Punkte mit und der Schauwert ist groß. Du hast die vollen Tribünen, du hast die vollen Boxengassen, du hast die Promis, du hast mal einen Chris Hemsworth im Anschnitt, dann hast du irgendwie Luke Hemsworth, dann hast du den Formel-1-Funktionär und die Fahrer, die dann nochmal auf die Schulter klopfen und da ist das Bild einfach stimmig. Da kommt dann viel zusammen, dass du wirklich Formel-1-Vibes bekommst, auch wie sich so ein Boxenstopp anfühlt. Ist einfach in dieser Kürze, wie die Kamera da dran ist, habe ich immer wieder gemerkt, boah, ich bin in der Spannung drin. Ich habe immer wieder gedacht so, ich finde es spannend, hier jetzt dabei zu sein. Mhm. Und da mochte ich F1 wirklich gerne. Und Brad Pitt so, er sieht nun mal gut aus, der passt in so ein Cockpit rein, ist okay. Also der macht das schon gut, aber diese Geschichte ist unausgereift, also unnötig unausgereift dafür, dass sie so lang ist.
Ja, ja.
Und das hätte es nicht gebraucht. Und vor allem, nachdem sie eigentlich so einen emotionalen Peak bekommen hat und dann seinen Turnaround machen könnte nach dem Motto, komm, wir ziehen an einem Strang, wird es nochmal so unnötig dramatisch. Und das macht den Film mindestens eine halbe Stunde zu lang.
Wie lange läuft ein normales Rennen?
Die Rundenanzahl ist unterschiedlich, müsste ich jetzt gucken, weil manche Runden sind kürzer. Monaco zum Beispiel geht ja deutlich schneller als jetzt früher Nürburgring oder Silverstone. Deswegen haben manche, glaube ich, über 70 Runden und andere um die paar 50 Runden. Ich bin nicht im Game drin, deswegen, es gibt keine feste Zeit. Es fahren jetzt nicht alle 90 Minuten und damit gestoppt, wer wo steht.
Ja, ja, ich weiß noch damals, weil als ich das immer mitbekommen habe im Fernsehen, weil mein Vater hat es, glaube ich, auch ab und zu geschaut, dann ging das schon Stunden. Das lief dann ewig.
Nee, das eigentliche Rennen geht, glaube ich, so 90 bis 120 Minuten oder so.
Ja, ja, aber sind ja so lang. Ja, ja, dann, aber sind es auf jeden Fall zwei. Ich hatte wirklich das Gefühl, so zwischendrin, ich sitze jetzt hier so in einem und so lange fühlt es sich auch an, weil also 2,5 Stunden, das trägt die Geschichte nicht. Und dann muss es die Action oder das Cockpit-Zeug rausreißen. Und da habe ich eigentlich auf den einen Shot gewartet. Das hatte ich damals bei Gran Turismo schon gesagt. Was mich da so genervt hat, ist, dass die schon auch auf Strecken gegangen sind, aber dann alles so sehr zerschnitten haben, dass ich nie wirklich das Gefühl hatte, mal aus dem Cockpit nach draußen zu gucken. Es gab ganz am Anfang hier in dem Film, da fährt Brad Pitt beim Daytona Race mit. Und da dachte ich so, ja, da sieht man mal von innen kurz, aber auch nicht so wirklich lang. Das, was Top Gun Maverick so großartig gemacht hat, wo die wirklich vorne die Kamera aufgeschnallt haben. Und dann sehe ich, wie Tom Cruise regelrecht von den G-Kräften in den Sitz gedrückt wird. Und ich sehe, wie die Berge im Hintergrund vorbeischwirren am Flugzeug. Und das Ganze in so einer ungebrochenen Sequenz, die sie nicht unnötig zerschneiden. Und ich glaube, das war einer der großen Kicker an Top Gun Maverick, dieses Gefühl von, ja, ich bin mit im Cockpit. Das ist bei diesem Film durchaus auch mal gegeben. Aber dieser eine Shot, der, wo ich gesagt hätte, so, boah, sowas habe ich auf der Leinwand noch nie gesehen, das hat dieser Film eigentlich nicht.
Ich würde fast vermuten, dass sowas wie Top Gun Maverick zu drehen nicht so gefährlich ist, wie diese Sachen hier zu drehen.
Das glaube ich gerne.
Ja, und ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen, die Tom Cruise ja auch gerne mal übergeht,
ja,
sind hier dann so hoch, dass das vielleicht auch gar nicht möglich ist.
Das mag sein.
Ich weiß es nicht.
Das mag sein, aber weil Joseph Kosinski derselbe Regisseur ist und ja, ne, man hat es schon so ein bisschen, glaube ich, erwarten können. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das sind einfach die krassesten Rennszenen, die du im Kino zu sehen bekommst, auf technischer Ebene. Aber ich war schon so, ich habe dann am Ende so angefangen, so zu zuppeln. Ne?
Es wird diese menschliche Komponente, diese pure Leidenschaft, dass du von Anfang an jemanden den Daumen drückst,
ja,
und sagst,
will,
so, du willst,
gewinnt, oder?
Also bei
ich
Ford
nicht,
versus Ferrari war einfach Ford so angepisst von einem abgeschlagenen Angebot von Ferrari, dass er gesagt hat, jetzt machen wir ihn auf der Rennstrecke fertig. Wir sind nicht der Breitband-Autohersteller für die breiten Massen, wir können auch Rennauto. Und damit war klar, jetzt wollen wir es mal dem Arroganten zeigen. Da ist von Anfang an klar, auf welcher Seite
genau
du stehst.
Und ich finde zum Beispiel Sonny Hayes, also Brad Pitts Charakter, ist nicht so likable, seine Geschichte ist nicht so nachvollziehbar, dass ich da connecten konnte.
Wir bleiben ja auch sehr bei diesem einen Team, ne? Also so andere Teamkonkurrenten, haben wir auch nicht. Und dann sollten die beiden, die wir da haben, in irgendeiner Form für uns wenigstens Kontrahenten sein oder die Helden sein oder irgendwie brauchen wir schnell was, wo wir uns dran
und da sind können. Da so zwei Leute, ne? Der eine wird angekündigt am Anfang als der alte Hase und dann ist da der andere der Rookie, der noch viel zu lernen hat. Und eigentlich verhalten sich aber Brad Pitt und der Rookie bis ins letzte Drittel trotzdem wie zwei Kinder, wie zwei Vorschüler, die sich dann gegenseitig dann so in Hahnkämpfen verwickeln. Und ich dachte so, damit fällt doch dieses Konzept aber eigentlich hinten rüber. Der alte Hase verhält sich nicht wie ein alter Hase, sondern auch wie ein kleiner Junge. Und der kleine Junge kann gar nicht über sich hinauswachsen, weil auch der bekommt gar nicht diesen Moment. Also ich habe das Drehbuch ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen können. Was war das Ziel? Ich habe wieder mal das Gefühl gehabt, es wird der Boden ausgelegt für, guck mal hier, das können wir mit unseren Kameras heutzutage machen. Wir haben viel ausgegeben, um dabei zu sein bei den echten Grand Prix und das merkt man auch. Aber ja, ich habe es gerade schon angedeutet, ich fing dann an so, ich habe mich dann mal hier, bin dann kurz mal weggenickt und habe dann nach Fummelpapier gesucht, habe an meiner Getränkeflasche herumgenuckelt und merkte, dass ich eigentlich warte, dass es jetzt dann langsam vorbei ist. Das ist kein übler Film, aber einer, bei dem ich rausging und dachte, ja, ist nett. Das ist nett.
Bei mir schwankte es sehr. Ich finde, die Formel 1 ist an manchen Stellen nicht genug erklärt, wie die funktioniert.
Ja, dafür gibt es so einen Sprecher.
Ja, aber selbst das, ich glaube, wer sich damit nicht so ein bisschen auskennt, weiß vielleicht gar nicht, was sind die Regeln unter einem Safety Car? Was ist zum Beispiel ein fliegender Neustart? Was bedeuten bestimmte Fahnenfarben? Was für Modalitäten gibt es bei der FIA? So.
Ich finde, das machen sie ganz gut. Also ich finde, ja, als jemand, der sich nicht so wirklich auskennt, finde ich, das hat mich zum Beispiel auch gestört, dass es auch hier wieder die Charaktere gibt, die alles nochmal wiederholen. Es gibt eine Sequenz, Brad Pitt hat natürlich ein Trauma. Und dieses Trauma wird immer wiederholt, weil er in Traumsequenzen sich daran erinnert. Und dann steht er vor Carrie Condon, mit der hat er ja so eine Love Story, sieht man im Trailer, wird die schon angedeutet. Mhm. Und ne, die fragt dann, warum machst du das eigentlich? Warum fährst du eigentlich gerne Rennen? Und er sagt dann, naja, da ist mal was Krasses passiert. Und eine Sekunde vorher sieht man, was passiert ist. Und sie sagt dann zu ihm, ah, du meinst der Unfall. Und ich dachte so, Mann, warum muss das so sein? Und dann dachte ich wieder an 28 Years Later und dachte, nein, zum Glück, Alex Garland und Danny Boy machen das nicht. Aber das hassen dann die Leute dann dafür wieder. Und ich sitze dann in so einem Film wieder und muss mir dann wieder alles zu Tode erklären lassen. Ach, naja, so ist es heute halt einfach. Es gibt sehr viel schlechtere Filme im Kino gerade, die man gucken kann. Und ich saß auch ganz offen als jemand, der mit Autos und Rennfilmen oder Formel 1 insgesamt mehr anfangen kann. Der gibt hier sicherlich auch 3,5 Sterne, aber ich komme da auf keinen Fall über 3 hinweg.
Ist ja auch okay.
Ja.
Und Rennfilme gibt es aber nicht so oft. Also für alle, die sich interessieren, wenn, dann geht ins Kino. Weil das ist was, was zu Hause nicht so wirkt. Wobei, theoretisch, was ich mir vorstellen kann, ist der, wenn ihr eine Apple Vision Pro habt, ist der bestimmt auch geil, da drauf dann zu gucken zu Hause. Auf so einer Apple Vision Pro, wo du dann digital deine Leinwand machst, dich zurücklehnst, das sieht schon richtig gut aus, weil die Apple-Filme darauf ja, glaube ich, auch nochmal optimiert sind. Das wäre vielleicht nochmal eine
Kombination. Das ist diese VR-Brille, oder wie?
Die sie eingestellt haben, so produzieren, ja. Aber das, kann ich mir vorstellen, kann was. Ich, David, habe die neue Marvel-Serie gesehen. Jetzt meine Frage an dich. Soll ich jetzt was drüber reden und dann wollen wir es nächste Woche selber kurz mal reingeschaut haben?
Ich habe mir schon überlegt, ich werde, glaube ich, nicht reingucken. Mich interessiert das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Wenn da nicht, also du hast schon gesagt, da wird wahrscheinlich eine Connection zum größeren MCU wieder eingebaut werden.
Mhm.
Wahrscheinlich werde ich es dafür gucken
müssen. Das habe ich David gesagt. Also, hätte ich vielleicht jetzt euch auch gesagt.
Ja, wahrscheinlich.
Es dauert ein bisschen, ehe man das so schneidet. Ich rede von Ironheart. Ironheart ist die neue Marvel-Serie, die, jetzt muss ich mal selber gucken, startet diese Woche Dienstag. Also könnt ihr schon die ersten 3 Folgen schauen und nächste Woche könnt ihr dann die nächsten 3 Folgen schauen. 6 Folgen hat sie nur und das ist quasi die Geschichte hinter Riri Williams. Wenn ihr euch erinnert, die habt ihr in Black Panther Wakanda Forever gesehen. Die hatte so einen Nebenplot mit Shuri, glaube ich, in New York, aber die hätte es auch nicht wirklich gebraucht in dem Film damals, aber ihre Geschichte wird jetzt erzählt, von Dominic Thorne gespielt. Das macht sie wirklich gut. Nur ihre Geschichte ist echt nicht dolle. Sie wird aus der Uni geworfen, weil sie immer so Grenzen überschreitet, weil sie schon so ein bisschen Tony Stark-Vibes auch hat im Grunde. Das ist der, zu dem sie aufschaut. Sie ist ein Genie. Sie ist auch ein bisschen selbstüberschätzend, überschreitet dabei Grenzen und das finden die Leute an der Universität nicht toll. Deswegen wird sie rausgeworfen. Aber sie bastelt zum Beispiel gerne an so einem Ironman-Suit, den sie auch technisch selber herstellen kann. Aber um das alles zu ranzubekommen, braucht sie Geld. Und um an dieses Geld zu kommen, und in Chicago ist die Serie dann angesiedelt, beschließt sie sich, in einer üblen Truppe anzuschließen von Gangstern oder Gaunern, die so Heists begehen und dort sich anzubieten, um letztendlich das Geld zu verdienen, was sie braucht. Trifft noch auf so einen anderen dubiosen Typen, aber dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu weit rein Richtung Folge 2-3, was ich gar nicht mehr sagen kann. Und im Grunde folgen wir ihr auf ihrem Pfad und auch einem Trauma, das sie hat. Einen großen Verlust, den sie erlitten hat. Das wird ihr auch, glaube ich, in der ersten Folge schon dreimal um die Ohren geklatscht. Und dann trifft sie auf jemanden, und da kommt das Thema KI dann auf, aus dieser Zeit. Und damit entsteht so eine Art Buddy-Nummer, mit dem jemand, mit dem sie dann reden kann. Aber ich will jetzt eben eigentlich spoilern, aber ich muss sagen, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sitzen, 4,5 von 6 Episoden gesehen und eigentlich geht's die ganze Zeit nur so darum, wie Riri Williams mit diesen Gangstern ihr Ding macht und vielleicht langsam ihren Weg findet, hoffe ich mal, sich davon abzukehren und auf die gute Seite des kommenden MCUs zu wechseln. Aber das guckt sich an wie so eine kleine Marvel-Serie mit irgendwelchen Gaunereien in den Schluchten von Chicago.
Ach, Entschuldigung.
Ist jetzt nicht wahnsinnig spannend.
Ich muss meine Augen gerade versuchen aufzudrücken.
Naja, tut mir leid.
Es ist mir einfach zugefallen, während du über diese Serie erzählt hast.
Ja, also wir haben, weißt du, du hast eine Dominic Thorne dabei, die versucht was rauszumachen. Wir haben Anthony Ramos, kennst du den?
Ja.
Der auch so, aber der rennt auch so.
War das
so.
Der nicht der bei Rise of the Beast Transformers auch schon eingesetzt?
Ja, der rennt mit so einem komischen Cape rum. Warum wird die dann auch irgendwann klar? Da wird dann versucht, so eine Verbindung zum MCU aufzumachen. Wir haben Alden Ehrenreich, über den es dann etwas zu erfahren gibt, dass sobald du es weißt, es wieder so anfühlt, als würdest du ganz ans Anfang vom MCU gehen und man würde sich selbst kopieren und da ist nichts Originelles drin. Ich habe auch irgendwie der beste Action-Shot ist einer, den wir schon zweimal im MCU hatten. Den hat schon einmal Hulk gebracht, genauso. Und den hat erst kürzlich der Winter Soldier so gebracht in Thunderbolts. Also da ist keine knackige, frische Idee drin. Außer, dass ich ein bisschen über Riri Williams lerne, die ein Genie ist und ein bisschen Trauma mit sich bringt. Und dafür ist es 6 Episoden. Es wirkt noch wie halt, und es ist ja auch in der Zeit geplant, wo das MCU ziemlich den Bach anfing runterzugehen. Mhm. Und nicht wie aus dieser neuen Ära, diesem neuen Plan. Wirkt auch ein bisschen versendet. Also 3 Episoden und eine Woche später 3 Episoden. Ganz ungewöhnliche Veröffentlichungsstrategie von Disney Plus. Ja. Hat man sonst nicht. Also nicht den Move machen wie jetzt Warner, die das aus Steuerabschreibungsgründen ja gerne auch mal in die Tonne treten. Vielleicht brauchen sie diese Geschichte, aber wirkt wie nicht lange drüber reden. Auch so ein bisschen im Schatten von The Bear, der neuen Staffel veröffentlicht. Also das ist ja schon so ein Schmuckstück, dass das irgendwie so parallel rauskommt. Und dann auf der gleichen Streaming-Service komisch. Und ziemlich schnell so zwischen Thunderbolts und Fantastic Four. Merkwürdig.
Okay.
Also ich guck's noch zu Ende. Bringt's aber nicht, aus meiner Sicht. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David,
ja?
Wenn du unterwegs bist oder auch wenn du zu Hause bist, hast du ja sicherlich manchmal Wünsche, Sachen, die du dir erfüllen willst, weil du sie kaufst. Eine neue Spielekonsole oder ein schönes Geschenk für Robi, wenn wir im Podcast sitzen. Oder du bist mit der Familie unterwegs in meinetwegen Lissabon und sagst dir, jetzt gehen wir mal schön essen.
Ja.
So.
Passiert häufig.
Ja, was gut ist, ist ja, wenn man dann auch die passende Karte zur Hand hat, die einfach funktioniert, aber eben keine Gebühren nach sich zieht.
Es auch gibt keine passende Karte.
Auch in Fremdwährung keine Gebühren nach sich zieht. Oder du auch sagen kannst, ich bezahle sofort oder aber erst in bis zu 30 Tagen oder auch in Raten. Dann sind das ja alles Möglichkeiten, wo du mehr Optionen hast. Und genau das geht mit das geht mit der Klarna-Karte. Klarna kennt ihr natürlich als Zahlungsanbieter. Bei über 500.000 Händlern könnt ihr mit Klarna bezahlen und wie eben schon erwähnt, entweder sofort oder erst in 30 Tagen oder auf Raten, nun aber auch mit einer eigenen Karte. Kartenzahlung jetzt kombiniert mit diesen bekannten Möglichkeiten sicherlich für viele eine Möglichkeit, noch komfortabler und einfacher Dinge zu kaufen oder einfach mal, wenn man schön essen geht, mit der Familie zu zahlen unterwegs im Ausland, aber auch im Inland. Damit vielen Dank an Klarna für die Unterstützung und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal zurück auf das Halbjahr. Wir sind im Juni, heißt 6 Monate sind um oder fast. Schauen wir mal.
Wir haben jetzt den letzten großen Film des Jahres besprochen, von dem wir auch sagen können, das wird sicherlich kein Milliarden-Dollar-Erfolg.
Des Halbjahres.
Des Halbjahres.
Ja, bei Formel 1, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen, bei Formel 1 saß ich da und dachte wirklich so, das ist halt nichts für, ne, das ist was für Jungs. Sicherlich verirren sich da auch mal Frauen mit rein, aber es ist jetzt kein Date-Film, Formel 1. Das ist nichts, glaube ich, wo die Mädels einen Girls-Abend machen, ohne da jetzt so auf Stereotype gehen zu wollen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das keinen Massenappeal hat, der F1-Film. Deswegen, ich bin mir relativ sicher, dass der...
Womit wir keinen internationalen Film haben, der nicht aus China kommt, der im ersten Halbjahr eine Milliarde Dollar eingespielt hat.
Es ist auch das erste Jahr, wo das tatsächlich so ein bisschen zu bezweifeln ist. Also gerade... Ne,
Avatar.
Nee, im ersten Halbjahr.
Ach so.
Also es gibt, ich hatte mal geschaut, es gibt seit 2010, jetzt mal, wenn du 2020 und 2021 rausnimmst, seit 2010, da war Toy Story 3 ein Film, der in den Monaten, in dieser Sommersaison, das gilt immer so zwischen Mai und August, da gab es bisher immer einen 1-Milliarde-Film. Letztes Jahr hatten wir zwei und zwar
Inside Out 2.
Ja.
Und Deadpool und Wolverine.
Exakt, die beiden. Davor waren es Barbie und Oppenheimer. Und davor kann ich es jetzt gerade selber nicht sagen. Aber du hast auf jeden Fall immer mal so einen Film, der so raussticht. Wir haben jetzt einen, der ist ein bisschen kurz davor abgekreppelt, nämlich Minecraft. Der ist gerade noch so der erfolgreichste amerikanische Film des Jahres mit 954 Millionen. Und Lilo und Stitch ist kurz dahinter, aber da gibt es schon so die ersten Leute, die sagen, sie glauben nicht daran, dass der noch die Milliarde macht. Es sei denn, Disney lässt ihn wirklich so lange im Kino drin, bis der diese Milliarde auch voll hat. Weil jetzt muss man sagen, jetzt kommt ja noch dicke Konkurrenz. Jetzt starten ja wieder.
Sie könnten exklusiv Avatar-Trailer oder so vor Lilo und Stitch zeigen. Das bringt dann nochmal Einspielgeld.
Ja, ja. Aber es kommen ja jetzt nochmal, was startet jetzt noch? Superman, Jurassic World und Fantastic Four. Alle drei sehr nah aneinander, was immer nicht so eine gute Sache ist. Bei Jurassic Park heißt es jetzt schon, die Vorverkaufszahlen sind überhaupt nicht
gut. Die könnte den Oppenheimer-Trailer vorne dran bekommen. Exklusiv. Könnte so eine Vermarktungsstrategie sein. Gibt ja so Nolan-Fans, die dann reiten. Nicht Oppenheimer.
Odyssey-Trailer
vorne dran bekommen.
Und meinst du, die gehen dann alle deswegen rein?
Ach, gibt's ja, ne? Es gibt so krasse Fans. Also bei Bond ist es ja auf jeden Fall so, dass Bond-Fans das machen. Und bei Nolan gibt's auch schon ganz schön viele.
Aber man muss ja nicht mehr ins Kino gehen dafür.
Ja, aber eine Zeit lang wurden, als Gina noch, bevor sie wie unser Kind gekriegt haben, ins Kino ging, hatte sie manchmal Trailer, wo sie gesagt hat, ich habe einen Trailer gesehen, den kenne ich noch gar nicht. Und dann kam der zwei Wochen später erst online und sie meinte, ja, den habe ich gesehen im Kino.
Ja, na, es gibt manchmal diese Dinger, wo sie exklusiv was davor schieben, aber das sind eigentlich, also ich würde gar nicht von Wochen reden, das sind manchmal so Tage. Aber ja, es kann sein, aber bis dahin sieht es jetzt erstmal so aus, man müsste gucken, wie verhält sich's bei Superman, wie läuft ein Fantastic Four.
Ich finde auch den Drop halt vor allem, ich meine, du hast gerade mit Lilo und Stitch und Minecraft Filme genannt, die haben über 900 Millionen Dollar verdient, da könnte man sagen, ja okay, knapp eine Milliarde, dann wird es ja noch einen Haufen geben, die so 800 und 700 und 600 verdient haben, aber nee, der nächste ist dann Mission Impossible. Und der hat 540 Millionen Dollar eingespielt. Der ist also eine große Lücke, wo Filme fehlen, die so einen gewissen Erfolg mit sich bringen oder den Appeal hat, dass die Leute ins Kino rennen.
Ich meine, was wir jedes Jahr eigentlich sagen, ist, wir sollten nicht zu sehr auf Zahlen gucken. Nicht zu sehr auf Flops, nicht zu sehr auf Hits. Das können wir natürlich bei so einem Jahresrückblick nicht ausblenden. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall noch so ein paar Toplisten vorlesen, aber auch so ein paar der Flops. Ich finde, es ist dieses Jahr ein recht wichtiges Thema, weil es da auch so ein bisschen um die Original-Films geht. Ich wollte dich aber erstmal fragen, wenn du jetzt auf dieses erste Halbjahr zurückblickst, ich habe gestern gedacht, so, was fühle ich denn, wenn ich zurückgucke? Und da fiel mir vor allen Dingen eines auf, dass ich gar nicht mehr wusste, was liefen eigentlich dieses Jahr. Das ist natürlich so ein bisschen begründet mit der Fülle an Dingen, die wir gucken. Aber es ist auch ein bisschen damit begründet, dass nur ganz wenig herausgestochen ist. Ich habe mir 6 Filme rausgeschrieben, bei denen ich das Gefühl hatte, die haben für Aufsehen gesorgt. Jetzt bei uns, bei mir, aber auch in der Öffentlichkeit. 6 Filme von all den Starts, die liefen, die man vielleicht auch bei den Streamern auch noch hatte zum Teil.
Die für Aufsehen gesorgt haben?
Wo ich sagen würde, da gab es so Geschichten drumherum oder da ist irgendwie was, verbindet man was. Ansonsten.
Okay. Also soll ich jetzt raten oder was? Oder?
Nee, ich wollte nur kurz das zu Ende führen. Okay. Ansonsten hast du so, ja, Captain America 3, Thunderbolts, hat nicht so viel hinterlassen. Selbst bei einem Mission Impossible 8 muss ich mittlerweile sagen, ich finde das dann schön, wenn es ins Kino kommt und ich den sehe. Mhm. Aber wie krass schnell ich sowas dann auch vergesse. Vielleicht, weil es der 8. ist und weil das alles so in so einem Schlagabtausch passiert und weil so viel Content auf allen Plattformen angeboten wird, dass sich das einfach verspielt. Aber die großen Hochs, die stechen nicht mehr so heraus. Also die Spitzen sind nicht mehr so da. Also deswegen, vielleicht beantwortet es erstmal die Frage, wenn du zurückblickst, woran denkst du?
In diesem Jahr an Filmen so ein bisschen, na, ich habe das Gefühl, auch wenn ich versuche gerade, weil mein Letterboxd auf dem Handy super einfach ich die Liste finde, wollte es mir hier nochmal auf dem Laptop.
Aber du brauchst Letterboxd dafür, oder? So ging es mir nämlich
und
auch.
Und dann habe ich drauf geschaut und dachte so, und ich kriege auch gerade nicht, You Have Written Reviews, ich versuche gerade die gelockten Filme und ich krieg's nicht gesortet.
wie Diary, du gehst auf Diary.
Ach, nicht auf Reviews.
Nein, du gehst auf Diary und dann werden dir die letzten Monate
an. Gib mir ganz kurz, dann mache ich so und sorted by.
Aber das ist es eben. Also, ne?
Genau, ich ging nämlich drauf und heute und dachte auch so, das ist ja irgendwie merkwürdig. Das ist auch einfach nicht so viele Sachen, wo ich dachte, oh, die fand ich jetzt richtig gut. Und dann sind es auch tendenziell kleine Filme, sowas wie Sing Sing, den ich irgendwie erst spät gesehen habe. Auch. Dann Sinners ist ja bei uns kein Phänomen. In den USA ein Riesending gewesen, bei uns jetzt aber irgendwie kein Phänomen.
Ist aber schon einer, wo man sagt, so, also den habe ich hier als ersten Film aufgeschrieben, weil er ist halt mittlerweile der 5. erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.
Ja.
Und das halt auch als einer dieser Filme, die so eine Original Story sind. Keine Fortsetzung, kein Buch im Hintergrund oder basierend auf einem Musical.
Ja, das steht auch für die Frage so im Raum, ob das in Hollywood endlich eine neue Ära einläutet, weil ich will Ryan Coogler sagen, aber ist falsch, ne?
Doch, Ryan Coogler. Richtig,
weil Ryan Coogler ja anscheinend mit Warner jetzt so einen Deal hat, dass er da künftig seine Director's Cuts immer auch veröffentlichen kann dadurch und völlige kreative Freiheit bekommt, weil man eben sieht, was dabei rauskommen kann. Und dem ist eigentlich nur zu hoffen, dass es so ist. Andererseits könnte man auch wieder sagen, so ein Final Destination Bloodlines, der ja eben so ein Franchise bedient, der funktioniert auf einmal.
Mhm.
So, auch so anders, dass du den ja regelrecht gemocht hast. Dann finde ich aber auch so ein bisschen merkwürdig zum Beispiel, dass so ein Neja 2 oder Neza 2, den wir beide gesehen haben im Kino, der spielt halt so gar keine Rolle, obwohl er der erfolgreichste Film des Jahres ist bei uns. Und das finde ich irgendwie komisch, wie der so aus der westlichen Hemisphäre rausgehalten wird.
Mhm.
Wobei der total eine Geschichte zu erzählen hat und fantastisch aussieht. Also das wirkt schon fast wie politisch gewollt. Das ist irgendwie komisch, dass der so gar nicht bei uns ankommt.
Ja, ich weiß gar nicht dann, also politisch gewollt finde ich immer so ein...
Naja, warum kommen Studio Ghibli-Filme, so eine ganz andere Auswertung, ne? Hm. Und wenn so ein Film 6-stellige Besucherzahl macht oder auch 40, 50.000 in wenigen Kinos, wie das bei Neza 2 war, dann überlegt man ja meistens, kriegt der nochmal einen Rerun oder lasse ich oder zeige ich den ersten Film?
Ich würde, glaube ich, sagen...
Hat der nicht mal eine Synchro bekommen, glaube ich.
Ja, ich würde aber hier in Deutschland würde ich wirklich sagen, dass die überrascht wurden. Also was du ja gemerkt hast, wir sind ja ins Kino gegangen, weil du zufälligerweise gesehen hast, dass es Vorführungen gibt. Und das sind so vereinzelte Vorführungen in Großstädten gewesen, die organisiert wurden, weil es gerade so ein großes Thema war. Warum sich das dann kein deutscher Verleih zum Beispiel gesichert hat und das vielleicht auch dann in einen richtigen, vertonten Release hier in Deutschland, dann meinetwegen erst im Sommer jetzt, hätte man ja machen können, wenn die ganzen amerikanischen Sachen so wie Lilo und Stitch und Drachenzähmen durch sind, hätte man ja dann für den August Nature bringen können. Warum man das nicht macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist ja passiert, es ist ja gekommen. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass China einfach noch zu wenig auf diesem Radar ist, den da einige haben, dass vielleicht hier auch viele Entscheider sitzen in den Studios, die sagen, ja, weiß ich nicht, das ist dann hier indische Filme. Und dann kommt ein RRR oder wie hieß der, Pathan, der auch kurzzeitig ins Kino gekommen ist. Weil die so groß in ihren Ursprungsländern waren, dürfen die dann auch mal passieren, aber nicht so wirklich. Vielleicht ist es auch Gatekeeping, das kann natürlich sein, aber es würde mich wundern, weil wir Deutschen haben nichts davon, wenn Nature hier nicht läuft. Am ehesten haben wir noch was davon, wenn noch ein Blockbuster die Leute ins Kino lockt. Denn das Kino zu bespielen und die Leute dahin zu locken, das sollte ja eigentlich an oberster Stelle stehen. Deswegen so politisch motiviert, das sehe ich gerade hierzulande
okay,
gar nicht.
Okay, das ist... Oder ich finde es komisch, wie so ein Film, der hatte sich ja auch angedeutet, über Wochen hinweg so viele Leute ins Kino zieht und dann offensichtlich auch gut ist, dass sich da keiner irgendwie drum schert.
Ich glaube auch da wieder, wir haben hier in Berlin, gab es 3 Vorstellungen. Ne? Ich glaube, es gab Donnerstag, Freitag und übers Wochenende lief der, glaube ich, auch irgendwie noch und dann war er raus. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst draußen in Weimar. In Perleberg war ich am Wochenende.
Perleberg
hat ein Kino. Unser Kumpel Flo hat mir das gezeigt und es war super lustig. Ich habe auch gesagt, wenn wir das nächste Mal in Perleberg sind, will ich da rein, weil ich liebe das. Ich war ja früher in Erfurt auch immer in diesem Kino, das es nicht mehr gibt. Und das ist dann immer lustig zu sehen, was da gespielt wird zum Teil. Ne? Da war ein Poster für Downton Abbey, den neuen, der jetzt dann kommt. Sie hatten aber auch Final Destination Bloodlines, Lilo und Stitch lief, irgend noch so einen, ich glaube die Biene Maya oder
also
so.
Also mehr als einen Saal auch, ja.
Genau, da liefen auch unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, sie haben nicht mehr als 1 oder 2 Leinwände. Ja, aber ne, wer sagt denn dann von denen, oh, wir gehen das Risiko ein, so ein Nischending aus China bei uns laufen zu lassen, in so einer 15.000 Einwohnerstadt, die stark überaltert ist wahrscheinlich, zumindest wenn ich davon ausgehe, was ich so für Leute draußen auf der Straße gesehen habe. Ja, und selbst in Berlin ist das nicht passiert, ne? Ich glaube einfach, wir sind vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht sind wir es auch nie. Aber der amerikanische Blockbuster hat sich halt so geprägt, dass man vielleicht auch nicht wirklich viel mehr akzeptiert und nur so Freaks wie wir dann sagen, geil.
Ja, wir sind ja auch, also im letzten Jahr war es ja wieder so, der deutsche Markt ist wieder etwas geschrumpft. Ne? Mhm. Jetzt, wenn man jetzt zur Halbjahr auf den US-Markt schaut, hat er sich etwas erholt. Also um es mal quasi in Zahlen zu gießen, ungefähr im US-Markt haben die Filme mehr als 4 Milliarden Dollar eingespielt, dieses Jahr im ersten Halbjahr. Und man hofft so ein bisschen durch Jurassic, durch Superman und durch Fantastic Four, dass die nächsten 4 Milliarden Dollar, also mehr, nochmal in der zweiten Hälfte erzielt werden, weil da nochmal viele Filme kommen und durch die Autorenstreiks hat sich auch vieles ja verschoben, vor allem dann in die Jahre 26 und auch 27. Und das erste Quartal war zum Beispiel dieses Jahr schwächer als im Vorjahr. Aber vor allem der April und der Mai haben sehr geholfen. Während der Juni wieder schwächer war als im letzten Jahr, haben wir insgesamt gerade eine Erholung im Markt im Vergleich zu 2024. Aber sind immer noch ungefähr 25-26% hinter dem Vor-Corona-Niveau. Ne? Letztes Jahr haben wir, glaube ich, noch geredet, dass wir noch ein Drittel dahinter sind. Jetzt sind wir fast bei einem Viertel. Es gibt eine Erholung, aber eigentlich bei einer weltweit wachsenden Bevölkerung und auch vielleicht in einer Zeit, in der so viel draußen ja auch passiert. Und jetzt mal speziell, wenn wir auch über den US-Markt reden, in den USA, also was du mit diesen ICE-Agents und so alles siehst, sind die Leute ja oft offen für Eskapismus, also irgendwie zu entfliehen. Und dann ist eigentlich der Gang ins Kino, weil der im Vergleich zu anderen Dingen noch oft sehr bezahlbar ist. Und in den USA gibt es sowas noch wie den Kinodienstag bei manchen Ketten, wo ein Ticket 50% weniger kostet. AMC wird jetzt, glaube ich, auch ein Kino-Mittwoch einführen. Du hast also zwei Tage, wo du günstiger hingehen kannst. Die Angebote gibt es da, also dass das eigentlich relativ attraktiv ist. Und dennoch sind wir da hinten dran. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein nicht geringes Filmangebot bei Streamern, die sonst ins Kino gekommen wären, die jetzt direkt auf Streaming-Plattformen starten. Das muss man inzwischen immer mehr mitdenken.
Kino ist unattraktiver auch deswegen geworden, das kam jetzt durch den Minecraft-Film natürlich auch nochmal groß auf.
Das ist zum Kotzen.
Eve hat neulich ein Video bei sich auf dem Kanal gemacht.
Ja, so ein bisschen Hot-Take. Ne? Also so, klar. Also das Video, der raged sich von allein. Da gehst du auch nicht Gefahr, dass jemand sagt, sehe ich ganz anders. Das passiert
ja erstmal das. Und wenn du den Rage 2015 statt 2025 hochgeladen hättest, wäre er auch top aktuell gewesen. Ja. Und es hätte sich nichts geändert, weil das ist schon immer so gewesen, habe ich das Gefühl. Aber was neu ist, ist tatsächlich, dass Kinos in Schutt und Asche gelegt werden. Das ist jetzt bei den Gentleminions war das schon so ein Ding. Ne? Jetzt haben wir es wieder gehabt bei Minecraft, wo irgendjemand im Film, in dem Fall Jack Black, sagt Chicken Jockey und komplette Ausrastung. Am Ende haben einige Kinoketten sogar extra so Vorstellungen angebracht, wo sie gesagt haben, okay, bei uns dürft ihr alles in Schutt und Asche legen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das hat dem Film definitiv geholfen. Ne? Also es gibt ja, wir hatten das in den letzten Jahren immer wieder, es gibt diese TikTok-Virals, die funktionieren. Und was ich besonders schön ist das falsche Wort, was ich interessant finde, faszinierend finde, ist Megan, der erste. 1,5 Jahre ist jetzt her, ne? Ist der erste Megan gestartet oder ist ein Viral-Hit gewesen, weil irgendein Tanz bei TikTok einmal durch die Medien gegangen ist.
Der Film auch geschnitten wurde, damit er auf die Zielgruppe, Hype war.
Heute war die Nachricht, weil morgen, du siehst ihn morgen, ich bin morgen bei Cinema Strikes Back mit
Eve. Für euch gestern, ja.
Für euch gestern.
Nee, vorgestern.
Da war ich dann, habe ich hoffentlich schon gegen Eve beim Quiz gewonnen. Und die Presales sind katastrophal. Katastrophal für Megan 2.0. Der startet jetzt. Vielleicht sitzt ihr jetzt zu Hause und denkt, what, der startet jetzt? Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die PR gar nicht hinterherkommt, weil gerade schon wieder so viel startet. Aber die Leute, die damals noch auf diesem viralen Hit aufgesprungen sind, die interessieren sich.
Ist noch jetzt zu alt.
Meinst du?
Na, wer da 13 war, ist jetzt 15. Da ist alles, was 13 cool ist, doch mit 15 scheiße.
Ah, ja, kann also, natürlich sein, ja.
Also, verstehst du, was ich meine?
Aber die Halbwertszeit von solchen Sachen ist ja quasi nicht mehr gegeben. Also du hast ja nicht mal eine Zielgruppe. Ne? Also weil ich verstehe natürlich den Gedanken, das war ja Blumhaus, glaube ich, ne, dass die dann sagen, ja, machen wir nochmal, läuft ja super. Und dann aber 2 Jahre später kannst du dich gar nicht mehr darauf verlassen, dass dasselbe Publikum nochmal aufsteht.
Während die gleich jetzt eigentlich eine kluge Entscheidung bei Saw machen, hast du das mitbekommen? Dass sie die Rechte abkaufen von Twisted Pictures bei Saw. Jetzt liegt alles wieder bei Blumhouse und Lionsgate.
Ja.
Und da aber James Wan's Firma ja fusioniert ist mit Blumhouse.
Dieses Atomic Robot oder wie
heißt es? Genau, und jetzt ist James Wan wieder zusammen mit seinem Winnell und den Vornamen weiß ich jetzt gar nicht.
Lee Winnell.
Sind die beiden jetzt wieder top of kreative Entscheidungen vom Saw-Franchise. diesmal erfunden haben. Also das ist wiederum eine sehr kluge Entscheidung, wo man versteht, unser Franchise entwickelt sich weg und wir müssen wieder das finden, wofür es steht. Denkst du bei Megan so, hat einmal geklappt, klappt nochmal.
Ja, wobei ich bei Sawyer mittlerweile sagen, lass die Scheiße doch einfach sein. Warum muss denn nach dem 11., 12. Versuch, warum muss es immer noch dann, wir müssen noch mal herausfinden, wofür steht die Reihe? Ja, sie stand mal für was, aber ist doch okay jetzt.
Aber das hast doch gerade geil gesagt und jetzt regst du dich auf. Ich weiß jetzt nicht. Also die erste Info fandst du gut und 10 Sekunden später hast du gedacht, ich find's eigentlich blöd.
Na, guck mal, wir beide leben ja in der Realität, wo ganz klar ist, wir werden diese Filme in jedem Fall bekommen. Auch wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, es wäre schön, die nicht zu machen,
wir werden
wissen
sie sehen
wir, und wir werden nächstes Jahr darüber sprechen.
Wir werden und müssen sie sehen und teilweise wollen wir sie auch sehen.
Genau. Und es gibt manchmal, also ich sage ja nicht, dass wenn die mir, und das muss man bei Final Destination Bloodlines ja feststellen, das ist auch der, sechste Teil. Und der war der beste der Reihe seit dem ersten. Und ich hatte mir hier so ein paar Filme aufgeschrieben. Sinners war der eine, Final Destination Bloodlines ist ein totaler Überraschungserfolg geworden. Ist der erfolgreichste Teil der Reihe. Und zwar nach 11 Tagen hatte er alle anderen Teile schon überholt. Ne, also so gut lief der. Das kann auch manchmal sein. Nesha hat mal gerade schon gesagt, hat 1,8 Milliarden und davon fast alles in China eingespielt. Minecraft ist so einer Experience geworden und in den USA ist er sogar besser gestartet als Super Mario Brothers. Und einen Film habe ich hier noch und der ist wieder so ein bisschen die Antithese dafür, dass die Leute nicht mehr ins Kino...
Du hattest doch 6 gesagt.
Ja, dann habe ich...
Einen vergessen, das ist 5.
Nee, okay. Ich habe mich verzählt. Ich bin
die Antithese.
Der ist ein bisschen die Antithese dafür, weil der hat gezeigt für mich, dass Leute doch noch ins Kino gehen, obwohl sie gar nicht müssten. Weißt du, welchen ich meine? Ist nämlich noch mal ein Film re-released worden.
Ach so, na, Star Wars.
Ja, Star Wars Episode 3 hat noch mal 55 Millionen Dollar eingespielt. Und du denkst so, what? Den gibt's doch aber bei Disney Plus. Während der im Kino lief, ist der auf Disney Plus gewesen. Ja, warum gehen die Leute noch mal ins Kino? Weil da ist dann wieder so dieses kollektive Kino-Ding, ne? Und dieses, ich will ihn mal, vielleicht haben die Leute ihn noch nie im Kino gesehen.
Ich glaube, das ist auch so eine super Brand. Also auf der einen Seite kann diese Fanbase sehr toxisch sein, aber wenn die zusammenkommen, um was zu zelebrieren bei Star Wars, kann ich mir vorstellen, dass da richtig gute Stimmung
ist. Ich glaube ja, ne? Also ich meine, es gibt ja in den USA also auch für The Room, diesen schlechtesten Film, gibt es ja diese Fanscreenings. Also alles findet so Anhänger. Ich saß neulich in einem vollen Kino und habe mir Aliens angeguckt, die Rückkehr.
Ja, wenn ich die Kinovorschauen mache, sehe ich aber im Grunde auch schon, jeden Monat gibt es 2 oder 3 Reruns oder sogar manchmal mehr von großen Filmen. Das ist echt so ein Ding geworden, was die Kinos wahrscheinlich auch brauchen als zusätzliches Einkommen inzwischen, diese Reruns laufen zu lassen.
Aber wenn man so guckt, also was ich interessant finde, einerseits ist, dass die Zahlen in dieser Top-Liste, die wirken erstmal ein bisschen höher, denn letztes Jahr zur selben Zeit, als wir den Rückblick gemacht haben, war der erfolgreichste Film des Jahres immer noch Dune 2. Der hatte damals 700 irgendwas eingespielt und darüber war noch nichts. Jetzt haben wir mit Minecraft und Lilo und Stitch und ich würde mal auch sagen, dass Drachenzähmen leicht gemacht wird, wahrscheinlich auch ein bisschen was einspielen, aber der sieht nicht so aus, als würde er die anderen überholen können.
Aber wir hatten letztes Jahr auch,
aber dahinter fällt es so sehr ab. Also wir haben dann halt so, ich glaube, warte mal, ich kann mal ganz kurz gucken, was auf dem 10. Platz ist. Da ist gerade Final Destination Bloodlines mit 280 Millionen.
Oder um es andersrum zu sagen, A Working Man mit Jason Statham hat nicht mal 100 Millionen verdient und ist Platz 20.
Ja.
Da kriegt man mal einen Eindruck, wie schnell du in die Top 20 kommst, indem du unter 100 Millionen gemacht hast.
Das erste Quartal 2025 war das schlechteste erste Quartal seit 40 Jahren, seit über 40 Jahren.
Aber das waren vor 40 Jahren.
Seit 1981 war das Kino nicht mehr so schwach oder die Einspielergebnisse an den Kinokassen. Und das ist schon... Wir reden jetzt hier jedes Jahr darüber und man möchte da immer so den Schwanengesang anklingen und das ist natürlich Blödsinn, aber ich habe heute was gefunden, bei der Variety gab es einen Artikel, da wurden in den USA 500 Kinobetreiber gefragt. Mhm. Wie glauben Sie, wird sich das Kino in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren entwickeln und wird es das als so Erfahrung, das überhaupt in dieser Form, wie wir es heute kennen, noch geben? Und da haben, glaube ich, über 50% gesagt, nein. In 20 Jahren wird es das nicht mehr geben. Ich muss gestehen, ich habe mit unserem Kumpel Flo die Tage auch mal so ein bisschen fabuliert und dachte, ich bin mir relativ sicher, das wird nicht lange dauern. Da werden wir sowas wie ein Netflix oder ein Amazon für KI selbstgemachtes Zeug. Es wird Plattformen geben, wo du deine eigenen Sachen hochladen kannst, die du mit KIs machst.
Dann besprechen wir diese Filme.
Das wird dann sehr interessant werden, aber ich glaube, das wird große Konkurrenz werden, weil über KI müsste man auch mal sprechen. Ich wollte mal noch mal ganz, bevor ich das...
Ganz kurz will ich dazu sagen, als ich mal, ich habe vor 2020 haben wir unser Haus fertig gebaut und bin ich rausgezogen. Aus Berlin, mittendrin, ganz nah, relativ zu allen Kinos, sehr weit an den Rand, sodass ich jetzt gerne auch mal immer anderthalb Stunden Fahrtweg habe. One way, also 3 Stunden unterwegs bin. Und damals habe ich ganz klar schon formuliert, naja, ist okay, wenn ich da rausziehe, denn es ist absehbar, dass ich zunächst ein Viertel aller Filme auf Streamern gucken werde und 3/4 im Kino. Aber über die Jahre wird sich das verschieben und irgendwann 50-50 sein. Dass wir jetzt 5 Jahre später fast schon bei 50-50 sind, finde ich gruselig. Mhm. Das habe ich mal für noch 10 Jahre weiter gedacht. Mhm. Und das geht immer schneller. Ist auf der einen Seite, ich habe mehr Zeit zu Hause mit Familie, okay, ist schön. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell kommt.
Also ich kann mir vorstellen, dass Kino so ein Luxusding werden wird. Für die Letzten, die sich nicht davon trennen wollen, so wie es noch ein paar Pornokinos gibt. Also ist jetzt der Vergleich, bitte mir nicht übel nehmen, aber ne, man muss nicht mehr ins Pornokino gehen, um die zu gucken. Es gibt, glaube ich, noch das eine. Oder auch Videotheken. Es gibt dann,
ich war noch nie in einem Pornokino.
Ich war einmal in einem Pornokino, und zwar als ich 18 Jahre geworden bin.
Der Titel
bin.
Ist also heute wird geblasen, an der Backe gepackt und ins Pornokino
bitte
gegangen.
Nicht. Bitte
nicht. Wir hatten an der Backe gepackt auch.
Als ich 18 geworden bin, bin ich losgestiefelt und dachte, oh, jetzt will ich mal wissen, wie es in so einem Ding aussieht. Und dann bin ich reingegangen und dachte, oh Gott, wie sie.
Waren da viele?
Nee, du hattest so eine, war wie so eine Videothek, nur halt so, dass du lauter Titel hast und auch so Bilder, wo du denkst so, Und das war mir ein bisschen zu krass alles. Und dann bin ich ganz schnell wieder rausgegangen, hab mir aber eine Sache gekauft.
Also man geht so nicht einfach in ein Kino und da laufen Pornos.
Na doch, es gibt so Kabinen, da kann man sich was angucken.
Warum
aber das habe ich nicht gemacht.
Ist man nicht in einem richtigen Saal, so, wo 100 Leute sitzen, da
gucken wir Porno? Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland gar nicht.
Ach so, ich dachte, das wäre so.
In den USA gibt es das,
glaube ich.
Dann
siehst du da so ein bisschen in der zweiten, fünften Reihe.
Aber wer will das denn? Ich glaube nicht,
dass Ich sag ja nur mal, das hätte ich jetzt gedacht. Aber wer will das denn? Das ist dann halt die ins Swingerclub gehen, gehen auch vielleicht da. Oder vorm Kitty gehst du kurz dahin oder nach einem Insomnia nochmal ins Porno-Kino, was weiß ich denn. Es gibt auch passende Clubs und Sachen. Also jedem sein King,
ja,
solange es kein
Weh
tut.
Vor dem Internet hast du ja nicht so einfach darauf zugreifen können. Und dann bist du halt lieber dahin gegangen, hast dich in so eine Kabine gestellt. Aber ich glaube, so große Kinos, aber da können ja die Leute in den Kommentaren gerne schreiben, wie das aussieht.
Ja.
Ich nehme mal ganz ehrlich an, dass sich da Dinge verändern werden. Eine Sache ist ja dieses Jahr ein großes Thema gewesen, ne, dieses Franchises, da beschweren sich alle darüber, und als dann Sinners zu einem Erfolg wurde, da haben dann die Leute gesagt, guck mal, es geht ja doch noch, diese Original Ideas, die funktionieren noch.
Der heißt bei uns Blood and Sinners, falls ihr den sehen wollt.
Entschuldigung.
Das ist nur, falls die Leute sagen, kann ja, ja sein, jemand sagt jetzt, oh, dann will ich mal wirklich das Neue, und dann finden sie nichts drunter.
Aber diese Original Ideas, ich kann ja mal den traurigen Stand des Kinos nochmal vorführen, denn
ich muss zu diesem ersten Quartal, wollte ich noch anhängen, was man aber zur Verteidigung sagen muss, wir hatten keinen von Weihnachten überhängenden großen Film. Wir haben keinen Avatar, wo Leute noch gegangen sind, wir hatten keinen großen Marvel-Film, wir hatten keinen Charlie in die Schokoladenfabrik, wir hatten keinen Dune 2.
War Wicked nicht noch ein bisschen halbwegs?
Das war, Wicked ist, glaube ich, schon November gestartet.
Ja.
Das muss man ein bisschen zur Verteidigung sagen, wir hatten nicht den Weihnachtsüberhang ins neue Jahr, den es öfter mal gibt aus dem Dezember.
Aber wo siehst du da jetzt die Verteidigung für das Jahr 2025? Weil das bleibt ja dann trotzdem.
Na, weil da im ersten Quartal normalerweise noch so 200, 300, 400 Millionen mehr drauflaufen.
Ach so.
Von einem großen Start, der zu Weihnachten rauskommt.
Aber das zeigt ja umso mehr, wie schwach das erste Quartal dann eben gewesen ist, ne? Und wie das vielleicht auch sonst ist. Ich will mal kurz vorlesen, eine Liste mit Filmen, die alle zum Teil Original Ideas sind, ne? Ich muss zum Beispiel direkt sagen, Mickey 17 basiert auf einem Buch. Aber ist jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Franchise, wo man sagt so, wow, ja, die Leute warten darauf wie bei einem neuen Harry Potter oder bei Wicked oder so. Aber war leider einer der großen Flops dieses Jahr. Mickey 17 hat 120 Millionen Dollar gekostet, 130 eingespielt. Ihr habt uns hier schon mehrfach quatschen hören darüber. Ihr wisst, wenn man einfach dasselbe nochmal einspielt, dann ist das Geld leider noch nicht drin, sondern da sind die Werbekosten noch exkludiert und zusätzliche Ausgaben. Im Optimalfall spielt man das 2,5-fache des Budgets wieder ein, und da ist Mickey 17 leider nicht rangekommen. Ist ja auch bei der Kritik nicht so gut angekommen. In the Lost Lands von Miller und Paul W.S. Anderson basiert ja auf einer Kurzgeschichte von George R.R. Martin, die aber auch nicht wirklich bekannt ist.
Ich bin mal gespannt, habe ich nie verfolgt, was da daraus geworden ist.
Hat 55 Millionen Dollar gekostet, ist einer der größten Flops des Jahres, hat 6 Millionen Dollar an der Kasse eingespielt.
Weltweit.
6 Millionen und hat 55 gekostet. Also er müsste das 2,5-fache, sagen wir mal, sagen wir mal, grob 120 Millionen einspielen, damit sie im Break-Even sind. Also knapp verfehlt, würde ich sagen.
Da muss doch jetzt der Robbie Williams-Fan, war der dieses Jahr?
Der war auch dieses Jahr.
Das war doch auch
der
so
war
ein Ding.
Der, ja, den habe ich hier gar nicht mit drauf, ja, aber ja, der ist auch so einer. Ich glaube auch der Pharrell Williams-Film, dieser Piece by Piece, ist auch nicht gestartet. Mhm. Novocain haben wir auch hier drüber gesprochen. Der Typ, der keine Schmerzen empfindet, hat 18 Millionen gekostet und immerhin 33 eingespielt. Aber das ist auch so... Ja, ist gerade so.
Das Kino und die Studios, wir merken das doch selber. Wir merken das doch, sind wir mal ehrlich, in unserem Arbeitsumfeld merken wir doch, wie traditionelle Studios deutlich weniger versuchen, ihre Inhalte bei uns zu platzieren oder näher zu bringen oder zu umwerben oder was auch immer, weil sie denken, wir würden ja ohnehin schon drüber reden, als das Streamer tun.
Ja, Black Bag von Steven Soderbergh hat 50 gekostet, 44 eingespielt.
Dass der 50 Millionen gekostet hat.
Ja, weil, keine Ahnung, wo die gelandet sind. Death of a Unicorn, 15 gekostet, 16 eingespielt. Die Legende der Ochi, den ich ja großartig finde, 10 gekostet, 4,7 eingespielt. Gut, da ist das nicht so schlimm, aber es ist umso schlimmer bei A24, weil es sind zwei A24-Filme und ein anderer, Opus heißt der, der ist in den USA noch ganz, ganz doll gefloppt. Und A24,
aber das finanziert Civil War vom letzten Jahr gegen.
Ja, aber A24 ist ein Studio, das sich nur durch solche Superhits dann überhaupt finanziert. Weil die haben ja nicht, die haben keine dicken Investoren und die haben auch keine eigene Plattform. Die haben keinen großen Park im Hintergrund. Die haben nicht wie Comcast, also die sind nicht von Comcast gekauft worden, wie Universal Pictures. Die haben nicht wie Warner Brothers noch Sportrechte und hast du nicht gesehen, sondern das ist nur das Filmstudio. Und deswegen überleben die nur, wenn sie Hits produzieren für wenig Geld.
Das, was sie mal waren, hat Neon inzwischen eingenommen. Als
Neon
neue, als
ja,
neue Rockpunk.
Neon kauft sich häufiger jetzt auch Filme ein, die dann auch, ne, letztes Jahr hat es ein paar gegeben, die gut funktioniert haben. Dieses Jahr, dieser Together ist ja, glaube ich, auch von Neon. A24 leidet unter solchen Flops, ne? Und das wird dann nochmal gefährlicher. Einer der schlimmsten war Elton Knights, dieser
Robert De Niro,
ja,
Doppelrolle Mafia.
45 gekostet, 9 eingespielt. Schneewittchen, ganz große Katastrophe, 250 gekostet, 200 eingespielt.
Da muss man aber auch sagen, fällt in die Politik von dem Robert, der zwischen Bob Iger da war, der andere Robert, dessen Namen ich schon vergessen habe.
Ja,
der 2-3 Jahre da war und gedacht hat, alles Live-Action-Remakes zu machen, das ist es. Mhm. Deswegen sie jetzt den Stecker gezogen haben bei
Bob.
Der hieß auch Robert. Robert.
Ja.
Deswegen haben sie den Stecker gezogen bei irgendeinem Film, um jetzt zu gucken, wie Moana erstmal noch funktioniert und nach Lilo und Stitch und so.
Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Es liefen so ein paar Filme ja in den USA, die bei uns dann gar nicht mehr gekommen sind. Fight or Flight, der mit Josh Hartnett, über den ich gesprochen hatte.
Day of Prime, glaube ich, dann.
Genau, hat 40 gekostet, 4 Millionen eingespielt und lief dann eben bei uns nur auf Prime. Es gab mit Daisy Ridley, gab es in den USA einen Film namens Cleaner. Der ist so ein bisschen wie Stirb langsam gewesen. Der hat 25 gekostet und 1,3 Millionen nur eingespielt. Und der ist noch gar nicht bei uns erschienen. Den kannst du nicht mehr auf dem Streamer gucken.
Und das beendet auch Karrieren, ne? Also da wundert man sich dann, warum man den nicht mehr zu Gesicht bekommt, die Leute, weil die Filme schaffen es gar nicht hierher und die Karrieren verebben dann auch.
The Shrouds, der neue von Cronenberg, lief bei uns auch immer noch nicht. Der hat nicht mal 1 Million eingespielt, aber 15 gekostet. Wolfman lief nicht gut. Love Hurts, dieser mit Kui Kwan. Dieser Actionfilm, glaube ich, den haben wir bei uns, beide uns nicht mal angeguckt.
Beide nicht gesehen.
Der hat nicht funktioniert. Thunderbolts hat nicht funktioniert. Also es ist, Woman in the Yard hat nicht funktioniert. Also sind alles Filme, die nicht, also diese, ne, wenn man sagt, oh, wir wollen Original Ideas. Nee, wollt ihr nicht. Ne, ihr wollt dann halt einfach Fortsetzungen. Und das sieht man bei uns ja auch bei den Klicks ziemlich gut. Ne? Also du kannst ja davon ein Lied singen. Ab und zu gibt's die Ausreißer, wenn sie bei Netflix laufen.
Genau, aber da haben die Leute ja auch nur so, oh, was könnte ich denn gucken? Da gibt's keine Hürde, da ist die Schwelle so niedrig. Mhm. Aber wenn du Geld und Zeit einsetzt, dann verstehe ich auch, dass Leute sagen, ich gehe jetzt in ein Franchise, das kenne ich und genau das will ich auch wieder. Wenn ich da jetzt hingehe, dann will ich genau das.
Ja, aber es führt dazu, dass dadurch die...
Dass das ein Franchise-Fortsetzung Blockbuster-Kino gibt und die originellen Ideen irgendwann oder die mittelgroßen Filme auf Streamern landen.
Die werden ausgehöhlt, ne? Die verschwinden regelrecht. Ne? Und also ich meine, wenn A24 da, ne, was ich zum Beispiel echt ein bisschen kritisch sehe, ist, dass sie für die nächsten Filme jetzt... War das Marty Supreme, der so wahnsinnig viel gekostet hat? Der ist, glaube ich, super teuer. Und der Elden Ring-Film, der ja kommen soll, da habe ich auch schon irgendwie gelesen, was 80, 90 Millionen wird die teuerste Produktion, die sie je gemacht haben. Woher nehmen sie das Geld? Und wenn das dann floppt, Wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es vorbei. Weil das ist dasselbe Prinzip wie in den, warum so Produktionsfirmen wie Canon Films oder Carolco in den 80ern, 90ern vor die Wand gelaufen sind. Ne, die hatten Filme wie Terminator 2, war einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja, und dann danach kommen drei Flops und dann ist es vorbei. Dann ist es durch.
Also ich hatte dir einen CNN-Artikel im Vorfeld ja auch geschickt und da sind quasi in diesem Artikel die letzten beiden Absätze haben die Überschrift It's still a risky business and movies are recession-proof. Also es geht so ein bisschen wirklich darum, dass sie eben nicht, Zitat, irgendwelche Cornflakes oder Coca-Cola verkaufen, Sachen, die einfach funktionieren und laufen, ein langweiliges Produkt, was aber jeden Tag konsumiert wird und dass du nie so richtig weißt, was funktioniert noch wann, zu welchem Zeitpunkt und was ist die nächste Idee. Ja, und das krankt natürlich auch ein bisschen im System, dass die Leute, die dann entscheiden, worauf wird Geld gesetzt, oft ganz andere Dinge im Kopf haben als Kreativität. Man sieht das bei David Zaslav so gut, was er da mit Warner so ein bisschen macht. Und dass da so die ganzen tollen Ideen fehlen. Und dann ist es so ironisch, dass genau dort Blood and Sinners rauskommt bei Warner. Also man kann da echt gespannt sein.
Ja, ich finde das so seltsam, wenn ich auf den Videospielemarkt gucke. Da ist es ja so, dass die haben auch eine Krise gerade. Gerade die AAA-Games, die sind auch wahnsinnig teuer geworden. Und da ist auch so, dass wenn die nicht von irgendwelchen großen Konglomeraten aufgekauft werden, ne, ob das jetzt Tencent ist oder irgendwie was aus Saudi-Arabien, dann überleben die kaum noch, wenn sie nicht zu den Big Three gehören, zu Electronic Arts oder Ubisoft oder Square. Dann hast du als Studio eigentlich fast keine Überlebenschance, weil du ja zum Beispiel 6 Jahre an so einem Titel produzierst. Und deswegen ist der Indie-Markt oder anders als Spieler habe ich trotzdem nicht das Gefühl, weniger Spiele zu bekommen, weil der Indie-Markt so floriert.
Es ist auch, wenn ich auf meinem Steam Deck da durchscrolle, so viel. Wenn ich bei Roguelites gucke, dann merke ich, oh, das ist wieder ein Deckbilder, da habe ich keine Lust drauf. Am Ende lande ich wieder bei meinem geliebten Brotato. Und jetzt kommt
Brotato halt diese kannst du zu zweit programmieren. Du brauchst keine Millionen, ja, du brauchst keine 150 Leute dafür,
und dann kommt jetzt auch diese Xbox-Konsole bald, also dieser ganze Handheld-Markt wird von der Switch mal auf eine Art und Weise aufgemischt, dass er auch wirklich spielbar wird. Ja. Ne? Und auf dem Xbox, wie ich es verstehe, kann ich dann alles zocken, da kann ich dann auch wahrscheinlich WoW und so spielen, ohne zu jailbreaken.
Das glaube ich nicht.
Kannst du nicht?
Nee,
die
waren
irgendwie schon Werbung, irgendwie alles spielen kann, ich auf Windows spielen kann.
Das hat doch gar keine Controller-Optimierung, das würde nicht funktionieren.
WoW?
Ja. Wie willst du denn da dein Inventar managen?
Ach, das Ding hat doch so viele Tasten bestimmt, das lässt sich doch bestimmt machen, oder?
Das glaube ich nicht.
Oder meinetwegen Hearthstone.
Ja.
Ne? Hearthstone kann ich ja bisher auch nicht spielen ohne weiteres, ja, ohne zu jailbreaken auf dem Steam Deck.
Wenn das kannst du ja auch mit Drag and Drop im Zweifelsfall noch spielen.
Genau.
Aber bei WoW wird es da,
glaube ich, kompliziert. Was ich damit meine ist, da kommt ja auch gleich vielleicht ein ganz neues Spielverhalten auf. Wir wollen uns auch mal, wenn die MetaQuest 4 rauskommt, die auch mal holen, weil VR, es gibt einfach so von diesem, wie man bis jetzt spielt, da kommen jetzt auch in andere Themen
rein. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte,
der Markt hat schwer.
Du kannst da zu dritt so ein geiler, du kannst alleine. Also es gibt immer noch Single-Developer, die Spiele herausbringen. Stardew Valley ist ein gutes Beispiel. Ja. Mega Erfolg, jeder hat es gekauft. Vorher war Minecraft eines der Paradebeispiele. Alle haben versucht, das zu reproduzieren. Das war ja auch ein Typ. Ja, und da oftmals sind dann vielleicht doch so 4, 5 Freunde dazugekommen, weil da brauchst du halt noch einen Grafiker oder einen, der Musik macht. Aber wenn das dann ein gigantischer Erfolg wird, dann finanziert das über Jahrhunderte quasi die nächsten Projekte. In der Filmlandschaft gibt es das aber nicht. Und da ist ein bisschen die Frage, warum eigentlich nicht? Da kosten selbst Indie-Filme noch mehrere Millionen.
Außer bei Terrifier.
Genau, ja. 2 Millionen hat er letztes Jahr gekostet.
Es ist eine Parallele zu den Indie-Spielen, ist die Terrifier-Reihe, wenn man
so
mal erziehen wollte.
Genau, sowas. Das geht dann wahrscheinlich dann nur mit solchen Filmen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum, ich meine, bei Spielen hast du halt das Glück, du kannst ein geiles Fantasy-Spiel machen. Das hat dann natürlich Pixel-Grafik vielleicht, aber es ist ein Fantasy-Spiel in einem Fantasy-Setting. Du kannst nicht einen Indie-Fantasy-Film machen wahrscheinlich, in dem Drache durchs Bild fliegt und dann ein Vulkan zu sehen ist, ohne nicht auch das Geld dafür in die Hand
zu
nehmen.
Da werden wir die KI-Diskussion im nächsten 5 Jahren
führen. Ja, da wird KI, glaube ich, einen großen Unterschied machen. Und dann kann sich aber Uwe Boll und Michael Bay und wie sie alle heißen, dann möchte ich sehen, was Uwe Boll mit einer KI macht. Darüber können wir mit ihm dann reden, wenn er das nächste Mal kommt.
Okay, für heute soll es das gewesen sein, oder?
Ja.
Danke fürs Reinhören und nächste Woche geht's aller Voraussicht nach weiter. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.